Als im September 1927, das ist jetzt 70 Jahre her, lauter, das muss die Technik machen, kommen wir klar rüber. Ist jemand von der Technik da, der uns ein bisschen lauter machen kann? Können Sie mich da hören in der letzten Reihe? Nicken Sie mal, wenn Sie mich hören können. Oh, die können es nicht hören. Wer kümmert sich mal, dass jemand hinten in die Technik geht und das macht? Ist alles klar? Ist schon jemand da? Gut. Also, als im September 1927 der erste Tonfilm in deutschen Kinos anlief, das war der amerikanische Tonfilm The Jazz Singer, da fand dieser Film ein großes, aber geteiltes Echo. Während sich das Publikum begeistert zeigte und der Film ein Welterfolg wurde, äußerte man sich im Kreise deutscher Filmemacher und deutscher Filmkritiker äußerst negativ. Das Beste, so sagten führende Persönlichkeiten des Filmgeschäfts, das Beste, was man mit diesem Machwerk tun könne, sei es zu ignorieren. Die wahre Größe und das eigentliche Wesen des Films liege ausschließlich im Stummfilm. Der Tonfilm dagegen sei nichts weiter als eine kurze Episode, die bestenfalls in den Fußnoten der Filmgeschichte Erwähnung finden werde. Jedoch, die Kritiker irrten, der allererste Tonfilm war keine Episode und erst recht keine Fußnote in der Filmgeschichte. Der allererste Tonfilm war ein Durchbruch zu einer ganz neuen Art von Filmkunst, die die Welt des Films binnen Kurzem revolutionierte. Jetzt bin ich zu laut eingestellt, weil es hallt und ich möchte, dass Sie etwas leiser machen, bitte. Als zur Zeit der Apostel die ersten Heiden mit dem Evangelium erreicht wurden und zum Glauben kamen, war es ähnlich. Nicht wenige, gerade auch der führenden Leute in der ersten Gemeinde in Jerusalem, haben sich äußerst ablehnend und kritisch geäußert. Nicht wenige, so meine ich, hätten sich gewünscht, die Bekehrung von Menschen verschiedenster Nationalität wäre eine Episode geblieben, so ihr Wunsch. Zu neu, zu ungewohnt war das, was damals geschah. Und doch, der Durchbruch kam und war nicht aufzuhalten. Durchbruch zur Weltmission heißt heute Nachmittag unser Thema und wir werden sehen, wie dieser Durchbruch vorbereitet, vollzogen und gefestigt wurde. Wir werden die Widerstände analysieren, die sich ihm entgegenstellten, und wir werden auch die Schlüsselfigur kennenlernen, die in den Ereignissen des Durchbruchs zur Weltmission damals die entscheidende Rolle gespielt hat. Und dabei gebe ich sofort und unumwunden zu, dass der Titel meines Referates nicht ganz fair ist. Der Durchbruch zur Weltmission beginnt nämlich nicht erst mit Apostelgeschichte 9,32, unserem Startpunkt heute Nachmittag. Er beginnt streng genommen eigentlich schon mit der Bekehrung der Samaritaner, Apostelgeschichte 8, und der Bekehrung des Eunuchen aus Äthiopien, auch Apostelgeschichte 8. An diesen zwei Punkten durchbrach das Evangelium bereits die Grenzen des Volkes Israel. An diesen zwei Stellen bahnte sich der Durchbruch zur Weltmission bereits an. Also der Titel des Referates ist nicht ganz fair. Der Grund, warum ich mir herausnehme, den Titel trotzdem zu bringen, ist dieser. Ohne die Ereignisse um den Apostel Petrus herum, wie sie in den Kapiteln 9 bis 12 der Apostelgeschichte präsentiert werden, ohne diese Ereignisse wären die Bekehrung der Samaritaner und auch die Bekehrung des Kämmerers aus Äthiopien nur Episoden geblieben. Erst durch Petrus wurde alles grundsätzlich verändert. Erst durch Petrus wurde der Durchbruch zur Weltmission perfekt gemacht. Erst durch Petrus, den Apostel, wurde die Öffnung der Gemeinde für die Völker und Nationen der Erde zu einer festen und unverrückbaren Tatsache. Und damit ist der Name genannt, der Name, der wie kein zweiter mit dem Durchbruch zur Weltmission verknüpft ist, Petrus oder die Schlüsselfigur des Durchbruchs. Jeder, der sich nur ein wenig mit der Person des Jesusjüngers und Apostels Petrus befasst hat, weiß, dass Petrus ein Mensch mit einem sehr ausgeprägten, aber auch einem widersprüchlichen Charakter war. Petrus war von Natur aus eine Führungspersönlichkeit, auch eine Führungspersönlichkeit ersten Ranges, Obwohl er nicht als erster der Jünger berufen wurde, als erster wurde Andreas, sein Bruder, berufen, steht er doch in allen vier Jüngerlisten des Neuen Testamentes immer an erster Stelle. Können Sie nachschlagen, Matthäus 10, 2 bis 4, Markus 3, 16 bis 19, Lukas 6, 14 bis 16 und gestern gehört Apostelgeschichte 1, Vers 13. Und dass Petrus immer an erster Stelle genannt wird, ist kein Zufall. Er war von Anfang an immer der Sprecher der Jünger. Als Jesus sie eines Tages fragte, wer sagt denn ihr, dass ich sei, da war es Petrus, der für alle 12 die Antwort gab, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, 15 bis 16. Und später, als viele Sympathisanten von Jesus ihm den Rücken kehrten und Jesus seine Jünger fragte, ob sie nun auch gehen würden, da war es wieder Petrus, der für alle die Antwort gab, kennen Sie, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Johannes 6, Vers 66. Also Petrus war eine Führungspersönlichkeit. Er war auch ein Mann großen Mutes. Auch das ein Kennzeichen von ihm. Als kurz vor der Verhaftung Jesu Angst die Runde machte im Kreis der Jünger, da war es Petrus, der die folgenden mutigen Worte sagte. Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen an dir, gemeint ist Jesus, so will doch ich niemals Ärgernis nehmen an dir. Matthäus 26, 33. Das waren zunächst wenigstens mal keine leeren Worte. Als Jesus wenig später von einem Verhaftungskommando abgeführt wurde, da war es Petrus, der sein Schwert zog und gegen eine erdrückende Übermacht kämpfte. Und Petrus war ein Mensch, der sich immer seine eigene Meinung bilden wollte. Er hat Jesus viele, viele Fragen gestellt. Die anderen Jünger, wenn die Fragen hatten, die beredeten die Fragen immer untereinander. Murmel, Murmel. Petrus fragte Jesus. Matthäus 15, Vers 11 und 15, da fragt er ihn nach Reinheit und Unreinheit. Matthäus 19, 27 fragt er ihn nach der Kosten der Nachfolge. Markus 11, Vers 21, eine äußerst bohrende Frage über einen vertrockneten Feigenbaum. Markus 13, Vers 4, er fragt ihn über die Zerstörung des Tempels. Johannes 21, 21, Petrus fragt Jesus über das Schicksal des Johannes aus. Also Petrus fragte, kein Mitläufer, er wollte immer alles ganz genau wissen. Also es ist deutlich, Petrus war eine starke Persönlichkeit. Allerdings standen seinen großen Stärken auch große Schwächen gegenüber. Petrus war auch ein Mensch, der sich schlecht unterordnen konnte und der sich manchmal durch seinen Stolz selbst ein Bein stellte. Das ist der berühmte Trick 17. Zum Beispiel, als Jesus am Vorabend seiner Verhaftung seinen Jüngern die Füße wusch nacheinander und dann schließlich auch zu Petrus kam, da platzte der heraus, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Das war eine Abfuhr, Johannes 13, Vers 6. Unterordnung fiel ihm schwer, selbst Unterordnung unter Jesus. Und dann war etwas Instabiles, Sprunghaftes in seinem Wesen. Er konnte mutig sein, wie bei der Verhaftung Jesu. Aber er konnte auch ein erbärmlicher Feigling sein. Wenige Stunden, nachdem er geschworen hatte, Jesus nie zu verleugnen, tat er eben dies doch auf dem Palasthof des Hohenpriesters in Jerusalem. Petrus verriet, fast ohne mit der Wimper zu zucken, das Heiligste, was es in seinem Leben gab, Jesus, den Sohn Gottes. Und er hat bittere Tränen darüber geweint. Er überschätzte sich manchmal selbst, traute sich mehr zu, als er einhalten konnte. Große Stärke konnte bei ihm jäh umschlagen in große Schwäche. Und schließlich, Petrus war auch voreilig und eigensinnig. Sehr oft hat er Jesus widersprochen, und zwar meistens hastig und ohne viel nachzudenken. Als Jesus ankündigte, er werde in Jerusalem verhaftet und gekreuzigt werden, danach aber von den Toten auferstehen, da heißt es in der Bibel, dass Petrus ihn anfuhr. Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus hat ihn sehr scharf zurückgewiesen. Können Sie nachlesen in Matthäus 16, 21 bis 23. Und so war es öfter. Also Petrus hatte Stärken, er war eine Führungspersönlichkeit, er war mutig, er war eigenständig, aber er hatte auch Schwächen. Er hatte Anflüge von Stolz, er war sprunghaft, eigensinnig, voreilig und manchmal erbärmlich feige. Er war, so könnte man sagen, ein sehr normaler Mensch. Einfach ein Mensch. Kein Held, kein Überflieger, beeindruckend, aber widersprüchlich. Stark, und schwach. Und jetzt kommt das Entscheidende. Obwohl Petrus war, wie er war, obwohl er durchaus kein Vorzeigeexemplar von Mensch war, machte Jesus ihn doch zur Schlüsselfigur beim Bau seiner Gemeinde. Wenn Sie mal aufschlagen wollen, in Matthäus 16, 18 bis 19 lesen wir Folgendes. Matthäus 16, 18 bis 19, Jesus sagte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und jetzt kommt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen willst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und Petrus musste eine Menge Dinge aufschließen und auch lösen, damit die Weltmission durchbrechen konnte. Da gab es nämlich Schlösser und Riegel. Jesus übertrug diesen gewaltigen Auftrag, die Gemeinde zu bauen und die Schlüssel des Himmelreichs zu gebrauchen. Er übertrug diesen gewaltigen Auftrag an einen Mann, von dem er wusste, dass er starke Stärken, aber auch starke Schwächen hatte. Er wusste, wie Petrus war. Jesus wusste, wie Petrus war und trotzdem hat er ihm diesen Auftrag erteilt. Und daraus kann man etwas sehr Ermutigendes lernen. Jesus baut seine Gemeinde mit normalen Leuten. Nicht mit Helden, nicht mit Überfliegern, sondern mit sehr normalen Leuten. Die Frage ist natürlich, wie ist so etwas möglich? Es ist möglich durch die kraftvolle Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes kommen Menschen zum Glauben, werden neu geboren, bekommen den Heiligen Geist, werden zu Werkzeugen Gottes. Zerbrechliche Werkzeuge, ja, fehlerhafte Werkzeuge, sicher, zuweilen auch schwache Werkzeuge, gewiss, aber Werkzeuge in Gottes Hand. Und durch die baut Gott seine Gemeinde, egal wie begabt oder unbegabt ein Mensch von Natur aus ist. In den Händen Gottes wird aus jedem, der Jesus lieb hat, ein brauchbares Werkzeug Gottes, wenn er nur bei Jesus bleibt. Es gibt einen sehr starken Satz im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Der trifft auch für Petrus zu. Da steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, spricht der Herr. Also Petrus bekam von Jesus den Auftrag, das Reich Gottes aufzuschließen für die Menschen. Er wurde zur Schlüsselfigur. Und Petrus hat diesen Auftrag grundsätzlich jedenfalls sehr solide ausgeführt. Zu Pfingsten, wir haben es gestern gehört, öffnete er mit einer sehr mutigen Predigt das Reich Gottes für die Juden. Wenig später öffnete er die Tür zum Reich Gottes für die Samaritaner. Und jetzt in den Kapiteln 9 bis 12 der Apostelgeschichte setzt er seine Schlüssel nochmal ein. Er öffnet die Gemeinde Jesu auch für die Nationen der Erde. Und wie das im Einzelnen abläuft, das schauen wir uns jetzt an. Aeneas und Tabitha oder die Vorbereitung des Durchbruchs. Wir lesen Apostelgeschichte 9, 32 bis 43. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, seit 8 Jahren ans Bett gebunden, der war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus, mach dich gesund, steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, und bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, stehe auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber war. Die Ereignisse, die hier Lukas berichtet aus den Städten Lydda und Joppe, sind keine isolierten Ereignisse, die mehr oder weniger zufällig hier an dieser Stelle auftauchen. Die Berichte von der Heilung des Aeneas und der Auferweckung der Tabitha sind unabdingbarer Bestandteil der Ereignisse, die zum Durchbruch der Weltmission führten. Sie bereiten diesen Durchbruch nämlich mit vor. Wir werden gleich sehen, wie. Das letzte Mal haben wir von Petrus in Jerusalem gehört, jetzt treffen wir ihn in Lydda, rund 40 Kilometer östlich von Jerusalem wieder. Heute trägt Lydda den Namen Lot und ist Standort des israelischen Großflughafens. Damals dürfte Lydda nur ein kleines Städtchen gewesen sein, aber egal ob klein oder groß, es gab eine Gemeinde von Christen dort. Und das ist ein interessanter Hinweis, wenn Sie mal zurückblättern nach Apostelgeschichte 8, 1 bis 4, dann werden Sie sich erinnern, dass nach der Steinigung des Stephanus alle Christen außer den Aposteln Jerusalem verließen und dann im Land sehr kräftig missionierten. Hier jetzt finden wir ihre Spuren. Auch in Lydda sind Christen gewesen, die andere zum Glauben einluden. Eine Gemeinde ist entstanden und Petrus ist jetzt unterwegs, um diese und wahrscheinlich noch andere neu entstandene Gemeinden zu besuchen und in der Wahrheit Gottes zu festigen. So ist der Ablauf. So, und in Lydda findet Petrus jetzt einen Schwerkranken namens Aeneas vor, der seit 8 Jahren gelähmt und ans Bett gebunden ist, Vers 32. Aeneas war wahrscheinlich kein Christ, denn Lukas bezeichnet ihn einfach als einen Mann, während er Tabitha in Vers 36 ausdrücklich eine Jüngerin nennt. Aeneas ist genau wie der gelähmte Bettler in Apostelgeschichte 3, medizinisch gesehen ein hoffnungsloser Fall. Er ist ein hilfloser Mann. Und wieder geschieht das, was auch im Tempel geschah. Auf ein Wort von Petrus hin wird Aeneas sofort und vollständig gesund. Aeneas wird nicht allmählich, sondern wie es in Vers 34 steht, sogleich gesund. Und er wird auch sofort praktisch tätig, nämlich hauswirtschaftlich. Er macht sich sein Bett. Und jetzt achten Sie darauf, was geschieht. Es ist zweierlei. Die Menschen in der Stadt Lydda und in der angrenzenden Charon-Ebene sehen ihn und bekehren sich zu Jesus. Sie können sich vorstellen, dass die Autorität des Petrus und die Durchschlagskraft seiner Predigt durch die Heilung des Aeneas enorm gestärkt werden. Und jetzt kommen die Ereignisse richtig in Gang. Im 20 Kilometer entfernten Joppe, heute heißt es Jaffo oder Jaffa, auch dort gibt es bereits eine christliche Gemeinde, hört man, dass Petrus in Lydda ist und schickt 2 Gemeindemitglieder zu ihm. Und die bitten ihn jetzt dringlich, sofort nach Joppe zu kommen. Und der Grund ist auch klar, denn die Gemeinde in Joppe hat ein Problem. Eine Frau namens Tabitha ist gestorben. Wie alt sie war, wissen wir nicht, aber wir wissen, die Aufregung ist groß. Verse 36 bis 38. Eine ganze Gemeinde ist verstört. Das ist merkwürdig, wenn man es liest. Ich meine, der Tod eines Menschen, insbesondere der Tod eines Menschen, den man lieb hatte, ist immer ein scharfer Einschnitt, löst immer Bestürzung und Trauer aus, ganz klar. Aber hier ist eine Gemeinde in heller Aufregung. Warum? Wir kommen der Sache auf die Spur, wenn wir die Verse 32 und 39 näher, vor allem die Verse 39, Vers 39 näher betrachten. Und 36. Tabitha, so wird berichtet, gab reichlich Almosen und tat gute Werke. Das steht in Vers 36. Sie muss also vermögend gewesen sein. Und dann wird auch genauer gesagt, was Tabitha tat. Sie kümmerte sich vor allem um Witwen und fertigte für sie Röcke und Kleider an. Klingt für uns merkwürdig. Wir gehen zu Karstadt, oder? So ehrt man, wenn man es etwas luxuriöser liebt und dann kaufen wir was von der Stange und schwuppdiwupp sind die neuen Kleider da. Kleider waren damals Reichtum. Sie waren teuer. Und Witwen waren damals, wenn sie keine Familie hatten, so können Sie es in Markus 12, 41 bis 44 nachlesen, wenn sie keine Verwandten, keine Familien hatten, waren Witwen nahezu mittellos. Tabitha hat in der Stadt Joppe offensichtlich viele mittellose Witwen unterstützt und ihr Tod löst darum begreiflicherweise helles Entsetzen aus, denn die Witwen in der Stadt, in der Gemeinde müssen jetzt befürchten, dass sie wieder unter die Armutsgrenze absinken. Ein soziales Netz ist unbekannt. Sie merken, welche Bedeutung eine einzige Frau für eine Gemeinde und für eine ganze Stadt haben konnte. Leben und Auskommen vieler Menschen hingen von ihr ab. Und das wollen wir festhalten. Man kann heute öfter hören, es sei doch ungerecht, dass die Bibel den Frauen das Amt der Lehre in der Gemeinde verweigert. So steht es in 1. Korinther 14, 34 und 35 und im 1. Timotheusbrief Kapitel 2, 12 bis 13. Auf diese Weise, so wird argumentiert, würde doch den Frauen die Möglichkeit zur Mitarbeit in der Gemeinde genommen. Tabitha beweist das Gegenteil. Sie leitete und lehrte in Joppe nicht die Gemeinde. Und dennoch war sie mit ihrem Einsatz für mittellose Witwen für eine ganze Gemeinde von unersetzlicher Bedeutung. Und darum bittet man Petrus, nach Joppe zu kommen. Einige von Ihnen wissen, dass man in Israel normalerweise Gestorbene wegen der Wärme noch am selben Tag, also binnen kurzer Frist, bestattet. Nicht so in diesem Fall. Nachdem man die Tote gewaschen hat, wird sie im Obergeschoss des Hauses aufgebahrt. Offenbar haben die Christen in Joppe dem Petrus das zugetraut, dass er diese Tote auferwecken würde, in der Kraft Gottes. Und Petrus handelt, aber wie? Er handelt so, wie er es bei Jesus gesehen hat. Da war, Markus 5, 39, können Sie es nachlesen, die Tochter eines Synagogenvorstehers gestorben. Und Petrus handelt, wie er es damals bei Jesus gesehen hat. Er treibt alle Trauerleute aus dem Zimmer, kniet nieder, bittet Gott um sein Eingreifen. Das hat Jesus damals nicht gemacht, das macht Petrus. Und dann gebraucht Petrus fast genau dieselben Worte, wie sie auch Jesus in einer ähnlichen Situation gebraucht hat. Er sagt, Tabitha kum, das ist Aramäisch und heißt, Tabitha stehe auf. Jesus hatte gesagt, Talitha kum, und das hieß, Kindchen stehe auf. Nur ein Buchstabeunterschied. Die Frau schlägt die Augen auf und erhebt sich von ihrem toten Bett. Und wiederum, die Menschen in Joppe sehen, was geschieht. Viele kommen zum Glauben und die Autorität des Petrus als Apostel, die Durchschlagskraft seiner Predigt, werden auch durch dieses Wunder noch einmal nachhaltig gestärkt. Und jetzt ist es wirklich Zeit, dass wir die Frage von Zeichen und Wundern etwas näher in Augenschein nehmen. Jetzt machen wir also einen Exkurs Zeichen und Wunder in der Bibel. Zeichen und Wunder, wenn sie heute diskutiert werden, assoziiert man eigentlich dann immer mit einem bestimmten Namen. Der Name lautet John Wimber. Seit dieser US-amerikanische Pastor John Wimber aus Anaheim und sein Kollege Kevin Springer ihre Bücher Power Evangelism, 1985 erschienen, und Power Healing, 1986 erschienen. Seitdem diese Bücher von ihnen veröffentlicht wurden, waren und sind Zeichen und Wunder innerhalb der evangelikalen Welt populär. In seinen Büchern stellt Wimber folgende Thesen auf. Ich fasse sie mal in vier Thesen zusammen. Erstens, er sagt, durch Jesus ist das Reich Gottes in die Welt eingebrochen. Zeichen und Wunder, die durch Jesus geschahen, zeigen die unermessliche Kraft des Reiches Gottes. Zweitens, Aufgabe der Christen heute ist es, so Wimber, Aufgabe der Christen heute ist es darum, nun auch ihrerseits das Reich Gottes auszurufen und seine Kraft mit Zeichen und Wundern zu demonstrieren. Drittens, Zeichen und Wunder, so Wimbers These, waren alltägliche Ereignisse in der Zeit des Neuen Testaments. Sie sollten daher auch das Alltagsleben jeder wahren Gemeinde Jesu heute prägen. Und viertens, Das ungewöhnliche und aufsehenerregende Wachstum der christlichen Gemeinden, wie es die Apostelgeschichte berichtet, war direkte Folge, so Wimbers Überzeugung, direkte Folge von Zeichen und Wundern. Zeichen und Wunder sollten darum seiner Meinung nach auch heute bei jeder Evangelisation im Vordergrund stehen. Der Einfluss John Wimbers und seiner Epigonen, Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke, Wolfhard Magis, Benny Hinn und so weiter, der Einfluss Wimbers auf das Denken vieler Christen ist groß und bis heute spürbar, auch wenn er selbst nicht mehr öffentlich tätig ist. Die Frage ist, stimmen seine Thesen? Entsprechen sie den Aussagen des Neuen Testaments? Das ist die Frage. Meine Antwort lautet, ich glaube nein, und zwar aus folgenden Gründen. Wimber spricht davon, dass Christen heute dieselben Zeichen und Wunder erwarten können, wie es sie im Leben Jesu auch gegeben habe. Wenn Sie aber seine Bücher lesen, stellen Sie sehr schnell fest, dass er faktisch Zeichen und Wunder dann doch sehr schnell auf Heilungen einengt. Das heißt, nirgendwo deutet Wimber an, dass Christen sich daran versuchen sollten, über Wasser zu gehen, Stürme zu stillen oder Brot zu vermehren. Obwohl es in der Gemeinde von Yonki Cho solche Versuche gegeben hat. Allerdings sind dabei 3 Gemeindemitglieder ertrunken. Wimber nimmt seine eigene These nicht ernst, dass wir, jedenfalls nicht wirklich ernst, dass wir heute dieselben Wunder zu erwarten hätten, wie es sie im Leben Jesu gegeben habe. Wimber spürt selbst, dass die Wunder Jesu etwas Einzigartiges waren und eben nicht wiederholbar sind. Weiter. Die These, dass Zeichen und Wunder eine alltägliche Erscheinung in den christlichen Gemeinden waren, ist falsch. Es hat nie so etwas wie eine heilende Gemeinde gegeben, in der alle oder doch jedenfalls sehr viele Christen Heilungen bewirkten. Es waren ausschließlich die Apostel und wenige ihrer engsten Mitarbeiter, die Heilungen bewirkten. Gerade die Lektüre der Apostelgeschichte zeigt das überdeutlich. Die Heilung des Gelähmten am schönen Portal im Jerusalemer Tempel geschah durch Apostel, durch Petrus und Johannes. Die Auferweckung der Tabitha, Apostelgeschichte 9, wir haben es eben gelesen, geschah durch einen Apostel, durch Petrus. Die Auferweckung eines jungen Mannes in Troas, Apostelgeschichte 20, geschah durch einen Apostel, nämlich durch Paulus. Und in seinen kurzen Zwischenzusammenfassungen, in denen Lukas so die allerwichtigsten Dinge bündelt, betont er immer wieder, dass Zeichen und Wunder durch die Apostel geschahen. Schauen Sie sich das bitte mal an. Apostelgeschichte 2, 43. Apostelgeschichte 2, 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch wen denn? Durch die Apostel. Und wenn Sie dann weitergehen nach Kapitel 5, Vers 12, da finden Sie noch so einen Kernsatz, so eine Zusammenfassung. Apostelgeschichte 5, 12. Da steht, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Also, es waren so gut wie immer die Apostel, die Zeichen und Wunder taten. Nur an wenigen Stellen der Apostelgeschichte werden Heilungen auch von anderen berichtet. Es handelt sich um Stephanus, Apostelgeschichte 6, Vers 8, und Philippus, Apostelgeschichte 8, 5 bis 8. Beide kamen aus dem unmittelbaren Umfeld der Apostel. Beiden war von den Aposteln die Hände aufgelegt worden. Sie wissen, das ist Vermittlung von Autorität. Und beide hatten besondere und grundlegende Verantwortung bei der Durchführung der weltweiten Mission. Gerade Philippus und Stephanus zeigen also, dass Zeichen und Wunder eben nichts Alltägliches waren, sondern dass Zeichen und Wunder nur durch Einzelne geschahen. Sie kamen nur von den Aposteln und ihrem allerengsten Umfeld. Und weiter. Es ist nicht zutreffend, dass die Menschen zur Zeit der Apostel vor allem durch Zeichen und Wunder zum Glauben kamen, wie Wimber behauptet. Wahr ist, dass Zeichen und Wunder eine Rolle spielen konnten, wie zum Beispiel bei der Missionstätigkeit des Philippus in Samaria oder eben auch, wie wir gesehen haben, bei Petrus in Lydda und Joppe. Zum Glauben aber kamen die Menschen durch die Predigt der Apostel. Lukas betont gerade diese Tatsache immer wieder. Schauen Sie mal, Apostelgeschichte 2,37. Da hat Petrus gerade seine Predigt gehalten. Ja, das dürfte ein ganz schön langes Ding gewesen sein. Vielleicht sogar länger als 40 Minuten. Und da heißt es, als sie aber das hörten, ja, da wird die Ursache formuliert, als sie aber das ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, liebe Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Die Initialzündung für die Bekehrung zu Pfingsten kommt durch eine Predigt. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 4. Petrus hat seine Tempelpredigt gehalten. Und dann fasst Lukas zusammen, was da war, und er sagt, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Sie hörten das Wort und sie wurden gläubig. Da wird Ursache und Wirkung genannt. Sie hörten das Wort, Ursache, sie wurden gläubig, Wirkung. Okay. Und schließlich, es ist nicht zutreffend, dass heute innerhalb der charismatischen Bewegung Heilungen in der gehäuften Form wie zur Zeit der Apostel geschehen. Bitte führen Sie sich nochmal vor Augen, was das für Heilungen waren, die durch die Hände der Apostel geschahen. Es waren Sofortheilungen und es waren Ganzheilungen, und zwar Heilungen von schwerwiegenden organischen Schäden. Das, was heute in groß angelegten und großartig angekündigten Heilungsgottesdiensten geschieht, ist etwas vollkommen anderes. Wenn überhaupt, geschehen kurzlebige, sogenannte hysterische Heilungen, die nach Beendigung der Veranstaltungen nach kurzer Zeit wieder verschwinden. In seinem Buch Heilung, ein Arzt auf der Suche nach einem Wunder, berichtet der Arzt Dr. William Nolan von seinen Erfahrungen in charismatischen Heilungsgottesdiensten. Von einer Heilungsveranstaltung mit Catherine Kuhlmann berichtet er Folgendes, ich zitiere. Schließlich war alles vorbei. Lange Schlangen von Leuten warteten noch, um auf die Bühne zu gelangen und ihre Heilung zu bezeugen. Aber um 5 Uhr wurde die Veranstaltung mit dem Segen beendet. Frau Kuhlmann verließ die Bühne und das Publikum verließ die Halle. Ich verbrachte noch einige Minuten in der Halle und sah zu, wie die Rollstuhlpatienten den Ort verließen. All die schwerkranken Patienten, die in ihren Rollstühlen gekommen waren, befanden sich immer noch darin. Auch der Mann mit dem Tumor im Rückenmark, der seinen Rollstuhl auf die Bühne gebracht und behauptet hatte, geheilt zu sein, saß jetzt wieder in seinem Rollstuhl. Seine Heilung, auch wenn sie nur eine hysterische Heilung gewesen war, war nur von sehr kurzer Dauer gewesen. Ich stand im Mittelgang und sah, wie all die hoffnungslosen Fälle sich entfernten. Ich sah die Tränen der Eltern, die ihre verkrüppelten Kinder zu den Aufzügen brachten. Und ich wünschte, Frau Kuhlmann wäre da gewesen. Sie hatte während der Veranstaltung 2-mal davon gesprochen, wie sehr sie mit denen mitempfände, die nicht geheilt würden. Aber ich fragte mich, wie oft sie diese Menschen wirklich angesehen hatte. Berichte von angeblichen, beeindruckenden Heilungswundern laufen immer wieder durch die Gemeinden und Gemeinschaften. Fast immer sind es Berichte vom Hörensagen. Wirkliche Bestätigungen fehlen fast immer. Dr. Nolan hat sich einmal die Mühe gemacht, Frau Kuhlmann um die Adressen all derer zu bitten, die nach ihren Angaben auf einer der Heilungsveranstaltungen von Krebs geheilt worden waren. Er bekam 8 Namen. Von den 8 war ein einziger bereit, sich den Nachfragen eines Arztes zu stellen. Dabei stellte sich heraus, dass sein Krebs chirurgisch durch Bestrahlung und mit Hormontherapie behandelt worden war, und zusätzlich war er dann auch noch bei Frau Kuhlmann gewesen. Ob die medizinische Behandlung oder Frau Kuhlmann die Heilung gebracht hatte, ließ sich nicht feststellen. Von den vielen behaupteten Wunderheilungen blieb nur dieser eine uneindeutige Fall übrig. Der Kontrast zu den Heilungen durch die Apostel ist augenfällig. Ihre Heilungen waren immer klar bezeugt und unbestreitbar. Sie waren vollständig und anhaltend. Und sie geschah bei Menschen, die medizinisch gesehen hoffnungslose Fälle waren. Die Apostel Und wenige andere in ihrem engsten Umfeld hatten wirklich die Gabe der Heilung, wie sie in 1. Korinther 12, Vers 10 unter den Geistesgaben aufgezählt wird. Und sie waren die einzigen, die diese Gabe nachweislich zur Verfügung hatten. Die Gabe, Zeichen und Wunder zu tun, Heilungen zu vollbringen in der Kraft Gottes, war eine Sache der Apostel. Beweis, 2. Korinther 12, Vers 12. Da schreibt Paulus, als er in höchster Not ist, weil man seine Lehrautorität in Frage stellt, er schreibt, es sind ja, er meint sich selbst, es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Die Zeichen eines Apostels. Natürlich stellt sich an dieser Stelle eine Frage, warum war das so? Warum war die Gabe der Heilung auf die Zeit der Apostel beschränkt? Und die Bibel gibt Antwort. Grundsätzlich gibt es in der Bibel drei Phasen, drei Zeitabschnitte, in denen Gott gehäuft durch seine Boten, Zeichen und Wunder tut. Zwischen diesen drei Phasen gibt es auch Wunder. Sie treten aber nur vereinzelt auf. Fragt man nun, was das für Phasen sind, wo in der Bibel gehäuft Zeichen und Wunder geschehen, stellt man fest, es sind immer Phasen, wo Gott in besonderer Weise neue Offenbarung schenkt. Die Zeichen und Wunder hatten die Funktion, die Boten Gottes, die diese neue Offenbarung brachten, zu bestätigen und vor den Menschen als Gesandte Gottes auszuweisen. Die Glaubwürdigkeit dieser besonderen Gesandten Gottes wurde durch Zeichen und Wunder unterstrichen. Konkret. Die erste Phase, wo Zeichen und Wunder gehäuft auftreten in der Bibel, war die Zeit von Mose und Josua. Mose führte das Volk Gottes aus Ägypten heraus. Er schrieb die Grundlagen der Offenbarung Gottes in den fünf Büchern Mose nieder. Josua führte das Volk in das verheißene Land und schrieb das Buch Josua, in dem die Erfüllung der Landverheißung an Abraham dokumentiert wird. Beide, Mose und Josua, waren Träger ursächlicher, grundlegender Offenbarung Gottes. Und Zeichen und Wunder traten zu ihrer Zeit gehäuft auf. Ich habe Ihnen eine Folie mitgebracht. Kann man schlecht lesen. Das liegt aber nicht am Overhead-Projektor, das liegt an der schönen Sonne, die alles so hell macht hier vorne. Zeichen und Wunder zur Zeit von Mose und Josua. Ich habe Ihnen ein paar aufgeschrieben. Die 10 Plagen, Durchzug durch das Schilfmeer, Speisung mit Manna und Wachteln, Versorgung mit Wasser, die eherne Schlange, dann Josua, Durchquerung des Jordan und die Einnahme der Stadt Jericho. Interessant ist nun die Zweckbestimmung, die Gott selbst für die Gabe der Zeichen und Wunder festlegt. Sie soll die Glaubwürdigkeit seiner Boten bestätigen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, 1 bis 9, finden wir dazu Näheres. Zweite Buch Mose, Kapitel 4, 1 bis 9. Das ist ein längerer Abschnitt, weil die Erklärung so verstreut darin ist. Mose antwortete und sprach. Er ist gerade beauftragt worden, nach Ägypten zu gehen, mit dem Pharao zu reden. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Er hat Angst vor seinem Volk, dass sie ihm nicht glauben. Und dann, der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand. Jetzt kommt's. Und der Herr sprach, darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann wird es vertieft. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in den Baustein des Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und jetzt Achtung. Und der Herr sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Das war, das können Sie nicht wissen, damals ganz besonders wichtig, denn der Pharao in Ägypten galt als Gott, als oberste Autorität, als Gott in Menschengestalt. Um den zu beeindrucken, dass Mose wirklich der von Gott Gesandte war, musste also schon ganz schön starker Tobak her. Das war das Problem, was Mose hatte. Und darum rüstete ihn Gott mit solchen besonderen, beglaubigenden Zeichen aus. Okay. Die zweite Phase, wo Zeichen und Wunder gehäuft auftreten, ist die Zeit von Elia und Elisha. Mit den beiden, so könnte man sagen, beginnt die klassische Zeit der Propheten. Die Propheten riefen Israel zur Umkehr, sie kündigten das Gericht Gottes an, sie beschrieben den Messias, sie waren Träger neuer Offenbarung Gottes. Und auch sie taten Zeichen und Wunder. Da haben wir die Auferweckung des Sohnes einer Witwe, Mehl und Öl im Krug werden nicht alle, das Gottesurteil auf dem Karmel, die Reinigung einer vergifteten Quelle, die wunderbare Brotspeisung von 100 Leuten, die Heilung eines Aussätzigen, Naaman mit Namen, die Schlagung feindlicher Truppen mit Blindheit. Wenn Sie wollen, können Sie es hinterher sich abschreiben. Ich lege es hier in die Folie. Und wieder liefert die Bibel die Zweckbestimmung für die Gabe der Zeichen und Wunder mit. Die Zeichen und Wunder haben genau die Funktion, wie bei Mose, die Boten Gottes zu bestätigen und sie vor den Menschen als Gesandte Gottes auszuweisen. Denn nachdem der Prophet Elia den Sohn einer Witwe wieder zum Leben erweckt hat, spricht die Frau konkret aus, was dieses Wunder für sie bedeutet. Können Sie nachlesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 17. Erste Buch der Könige, Kapitel 17, Verse 23 bis 24. Erste Buch der Könige, Kapitel 17, 23 bis 24. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und jetzt Achtung. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. So funktioniert das. Die dritte Phase, wo Zeichen und Wunder gehäuft auftreten, ist dann die Zeit von Jesus und den Aposteln. Auch sie waren Träger neuer und abschließender Offenbarung Gottes. Die Apostel waren verantwortlich für die Abfassung des Neuen Testamentes und brachten so die Offenbarung Gottes zum Abschluss. Und wieder gab ihnen Gott die Kraft, Zeichen und Wunder zu tun. Er wollte sie als seine Gesandten ausweisen. Ich habe Ihnen die Wunder Jesu, wie Sie sie in den Evangelien finden, jetzt nicht im Einzelnen aufgelistet. Es sind auch zu viele. Aber die Wunder der Apostel. Und da können wir abschließend sagen, es gab drei zeitlich begrenzte Phasen, in denen Zeichen und Wunder gehäuft auftraten. Es waren Phasen, wo Gott neue Offenbarung gab und seine Boten, die Träger dieser Offenbarung waren, ausdrücklich bestätigte. Diese Wunder geschahen nicht durch die breite Masse, sondern ausschließlich durch Gottes beauftragte Leute. Mit dem Abschluss des Neuen Testamentes, das heißt mit der Vollendung der Offenbarung Gottes, hörten die Wunder in dieser gehäuften, also spektakulären Form auf. Natürlich tut Gott auch heute noch Wunder. Auch heute noch werden Menschen auf Gebet hin von Gott geheilt. Es ist wichtig, das zu betonen. Der Jakobusbrief, das ist Jakobus 5, 14 bis 16, liefert detaillierte Anweisungen, wie in der Gemeinde mit Krankheit umgegangen werden soll. Es ist also vollkommen richtig und vollkommen legitim, für Kranke zu beten und Heilung von Gott konkret zu erwarten. Ob Gott sie gibt, steht dahin. Aber darum bitten und sie konkret erwarten, sollen wir. Aber spektakuläre, wunderbare Heilungen sind heute eher die Ausnahme. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Sie treten jedenfalls nicht mehr gehäuft auf. Und es ist auch klar, warum. Denn der Zweck von gehäuft auftretenden Zeichen und Wundern war die Bestätigung von Gottes Gesandten, die neue Offenbarung brachten. Dieser Zweck ist mit der endgültigen Niederschrift des Neuen Testamentes erfüllt. Das heißt, Zeichen und Wunder wie in der Zeit der Apostel sind heute nicht mehr zu erwarten. Noch zugespitzter gesagt, das Neue Testament kündigt für die Endzeit besonders spektakuläre Zeichen und Wunder an, die dann aber eine ganz andere, nämlich eine verführende, von Gott wegführende Wirkung haben werden. So können Sie es nachlesen in Matthäus 24, Vers 24 und dann vor allem im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Da schreibt Paulus, der Böse aber wird in der Macht, er redet von der Endzeit, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Halten wir das also fest, Zeichen und Wunder hatten ihre besondere Bedeutung und ihre ganz besondere Berechtigung in der Zeit der Apostel. Das gilt auch und ganz besonders für die Zeichen, die durch Petrus an Aeneas und Tabitha geschahen, denn gerade diese beiden Zeichen, die ja kurz hintereinander passierten, stärkten die Autorität des Petrus enorm. Und er hatte die Stärkung seiner Autorität gerade zu diesem Zeitpunkt besonders nötig. Er hatte sie mehr als nötig. Er brauchte sie nämlich, um der Weltmission zum Durchbruch zu verhelfen. Und da gab es Widerstände genug, die ihm im Weg standen. Und jetzt machen wir 5 Minuten Pause oder können Sie noch? Noch ein Kapitel? Ich gucke jetzt mal. Ja, es nickt. Gut. Apostelgeschichte 10, 1 bis 2. Cornelius oder der Vollzug des Durchbruchs. Apostelgeschichte 10, 1 bis 2. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die italische genannt wird. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Apostel Petrus und der Stand Joppe schwenkt die Kamera zur Stadt Caesarea und zu einem Mann namens Cornelius. Cornelius war ein Anführer von 100, wie Lukas schreibt, also ein römischer Zenturion. Jede römische Legion bestand aus 6000 Mann, die in jeweils 10 Kohorten und 60 Zenturien unterteilt wurden. Die Zenturionen, also die Anführer der Zenturien, waren das Rückgrat der römischen Armee. Sie waren Offiziere, und zwar Offiziere, die nicht so sehr darauf trainiert wurden, jetzt verwegene Angriffe zu fahren, sondern die darauf trainiert wurden, Stellungen zu halten und zu verteidigen. Mit anderen Worten, Zenturionen waren sehr solide, bodenständige Leute. Und so wird auch Cornelius gewesen sein. Caesarea liegt am Mittelmeer und war zur Zeit der Apostel eine Stadt mit ungefähr 50.000 Einwohnern. Herodes der Große hatte diese Stadt aus kümmerlichsten Anfängen zu einem Juwel von Stadt ausbauen lassen. Ein superb angelegter Hafen ließ Schiffe, Waren und Geld in die Stadt kommen. Eine gigantische Wasserleitung, eine technische Meisterleistung, versorgte die Bewohner mit Trinkwasser, herrliche Alleen, großzügige Straßen, kostbare Häuser, ein angenehmes Seeklima machten die Stadt zu einem einladenden Ort. Bewacht und geschützt wurde die Stadt durch eine römische Legion, in der auch Cornelius Dienst tat. Und jetzt wollen wir diesen Mann etwas näher kennenlernen. Das steht in Apostelgeschichte 10,2. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Viele uns. Gottesfürchtig kann bedeuten, dass Cornelius regelmäßig die jüdische Synagoge besuchte als eine Art assoziiertes Mitglied. Gottesfürchtig kann aber auch eine allgemeine Bedeutung haben im Sinn von religiös oder gottsuchend. Wahrscheinlich trifft das Letztere zu, denn in Apostelgeschichte 10,35 verwendet Petrus das Wort gottesfürchtig eher in diesem allgemeinen Sinne unter Bezug auf Cornelius. Also Cornelius war römischer Offizier, er hatte seine heidnische Religion abgelegt und sich auf die Suche gemacht nach Gott. Sehr wahrscheinlich hatte er ein Gespür dafür, dass Gott da ist, aber er kannte ihn nicht. Er suchte ihn im Gebet, er versuchte ihm auch zu dienen, durch Almosen geben, aber er hatte noch keine persönliche Beziehung zu ihm. Das Leben des Cornelius ist ein lebendiges Beispiel für die biblisch gezeugte Tatsache, dass jeder Mensch, egal wo er auf diesem Globus lebt, in gewissen Grenzen Gott erkennen kann. Man nennt das Gottes allgemeine Offenbarung. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief mehr davon. Wenn Sie mal mit mir eben in den Römerbrief gehen, Kapitel 1, 19 bis 20. Da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, den Heiden, offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch kann in gewissen Grenzen Gott erkennen. Und zwar egal, wo er wohnt. Natürlich ist die Frage, wie in aller Welt macht Gott das? Wie bringt er das Kunststück fertig, allen Menschen rund um den Globus seine Kraft, seine Hoheit und seine Perfektion zu zeigen und das ohne Bibel, ohne Kirche und ohne Missionare? Wie? Römer 1,19 sagt es direkt, mit der Schöpfung kommt gleich, kommt da noch was vorweg. Schauen Sie mal hin, da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist in ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. In ihnen. Ja, in ihnen. En steht da. Im Griechischen. Das ist das Stichwort. Gott hat sich in seiner Kraft, Hoheit und Perfektion in den Menschen offenbart. Und zwar in allen Menschen, die jemals auf der Welt gelebt haben, auf der Welt leben oder in Zukunft leben werden. In allen. Gott hat es so eingerichtet, dass in jedem Menschen von Natur aus die Fähigkeit da ist, ihn in gewissen Grenzen zu begreifen, ein Empfinden zu haben für die Existenz und Hoheit Gottes. Das ist die Aussage, die die Bibel hier macht. Und diese Aussage können wir überprüfen. Ich habe vor einiger Zeit, die Fahrenwalder wissen das, mit einer Archäologin aus dem Saarland gesprochen. Deren Spezialforschungsgebiet ist die Vor- und Frühgeschichte der Menschheit. Das heißt, sie untersucht und analysiert die ältesten erhaltenen Spuren aus der Geschichte der Menschheit. Sind die Leute mit der Schippe und dem Pinsel, die da so knochen und so, Sie wissen schon. Und ich habe dieser Archäologin für Vor- und Frühgeschichte sinngemäß diese Frage gestellt. Sind Sie bei Ihren Ausgrabungen irgendwann und irgendwo einmal auf Völker oder Völkergruppen gestoßen, die nicht religiös waren, die also keine Vorstellung von Gott hatten? Und sie antwortete wie aus der Pistole geschossen, nie. Alle Völker oder Völkergruppen, die in den Anfängen der Menschheitsgeschichte existierten, waren religiös. Sie hatten alle eine Vorstellung von Gott. Es gibt in der gesamten Vor- und Frühgeschichte absolut kein Volk ohne Religion. Und wenn wir in die Gegenwart schauen, ist es genau dasselbe. Jeder Mensch hat wenigstens eine Vorstellung davon, was Gott bedeutet. Noch der kämpferischste Atheist, der Gott ablehnt, weiß, was er bekämpft. Auch er hat eine Vorstellung von Gott. Und die vielen, vielen Menschen, die längst aus der Kirche ausgetreten sind oder nie dazugehört haben, sie alle wissen, was gemeint ist, wenn man sie auf Gott anspricht. Sie haben ein unmittelbares Empfinden dafür. Es ist in allen da. Und zwar ohne Zutun von außen. In diesem Zusammenhang ist ein Buch interessant, das Anfang dieses Jahrhunderts von einer Frau namens Helen Keller geschrieben wurde. Das Buch trägt den Titel »Die Geschichte meines Lebens«. Und es berichtet von einem in der Tat ungewöhnlichen Leben. Helen Keller verlor als Baby durch eine Krankheit das Augenlicht, das Hörvermögen und die Fähigkeit zu sprechen. Das Augenlicht, das Hörvermögen und die Fähigkeit zu sprechen. Sie wuchs auf in völliger Dunkelheit, absoluter Stille und ohne die Möglichkeit, sich irgendwie zu artikulieren. Durch den Einsatz ihrer Lehrerin Anne Sullivan lernte Helen Keller schließlich doch durch einen bestimmten Code von Berührungen mit ihrer Umwelt Kontakt aufzunehmen und schließlich auch zu sprechen, obwohl sie sich selbst nicht hören konnte. Eines Tages nun versuchte Frau Sullivan das erste Mal mit Helen über Gott zu sprechen. Und die Antwort Helens war überraschend. Sie antwortete, dass sie von Gott bereits wisse. Nur sein Name sei ihr nicht bekannt. Eine erstaunliche Tatsache, finden Sie nicht auch? Obwohl Helen Keller nie die Chance hatte, mit Menschen zu sprechen, die Bibel zu lesen oder einen Gottesdienst zu besuchen, wusste sie doch, dass Gott existiert und dass er voller Macht und Größe ist. Nur seinen Namen wusste sie nicht. Woher wusste sie das? Die Antwort der Bibel ist, weil Gott es in ihr, wie in jedem anderen Menschen auch, offenbart hat. Daher wusste sie es. Sie merken also, wie realistisch das ist, was Paulus hier in Römer 1, Vers 19 schreibt. Und dann fügt er in Vers 20, Sie machten eben schon darauf aufmerksam, noch hinzu, dass Menschen rund um den Globus Gottes Macht und Größe natürlich auch mit den Augen, wenn sie sehen können, erkennen können, nämlich durch die verblüffende Vielfalt und Harmonie der Schöpfung. Ich glaube, dass kein Mensch sich einem Gefühl der Ehrfurcht entziehen kann, wenn er an irgendeiner Stelle auf die geniale Planung und Ordnung der Welt und der Lebewesen stößt. Kein Mensch kann sich einem Gefühl der Ehrfurcht entziehen, wenn er begreift, dass er selbst und die Welt um ihn herum nicht durch Zufall entstanden sein kann. Also es ist deutlich, jeder Mensch kann in gewissen Grenzen Gott erkennen. Die Frage ist nur, ob er sich dieser Erkenntnis stellen will. Cornelius tut es. Der Geist Gottes bewegt sein Herz. Er macht Cornelius bereit, Gottes allgemein zugängliche Offenbarung anzunehmen und sich mit seinem Leben darauf einzustellen. Und das tut Cornelius, indem er regelmäßig betet und Almosen gibt. Er setzt das um, was er an Gotteserkenntnis, an begrenzter Gotteserkenntnis zur Verfügung hat. Und jetzt schauen Sie mal, wie Gott darauf reagiert. Gehen wir mal zurück in die Apostelgeschichte, Kapitel 10, 3 bis 6. Apostelgeschichte, Kapitel 10, 3 bis 6. Gott führt Cornelius weiter. Er sorgt dafür, dass Cornelius Informationen über Jesus bekommt und gerettet werden kann. Cornelius hatte eine Erscheinung, Vers 3, um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Cornelius hat eine Begegnung mit einem Engel, ungeplant und unerwartet und sicherlich ein starkes Erlebnis für so einen nüchternen Mann wie Cornelius. Gott antwortet auf seine Gebete mit der Entsendung eines Engels. Was ist Cornelius' Reaktion? Sie ist nämlich typisch. Er reagiert mit Furcht. So gut wie alle Begegnungen mit Engeln in der Bibel, die ich kenne, lösen Furcht aus. Richter 6, 22 bis 23, Richter 13, Vers 20, 1. Chronik 21, Vers 16, Daniel 10, 4 bis 9, Matthäus 28, 2 bis 5, Lukas 1, 11 bis 13, Lukas 2, 9 bis 10. Alles Engelbegegnungen, die Furcht auslösen. Und Sie müssen bedenken, Cornelius war ein Offizier, also bestimmt kein Angsthase. Und trotzdem hat er Furcht. Und das wollen wir festhalten, Begegnungen mit Gottes Boten, wir wollen es nur ganz in Klammern festhalten. Begegnungen mit Gottes Boten sind niemals easy. Begegnungen mit Gottes Boten bewirkt Erschütterung. Begegnungen mit Gottes Boten sind ganz anders als die spektakulären Begegnungen mit Gott, die wir aus dem Umfeld der Pfingstbewegung kennen. So berichtet zum Beispiel der Charismatiker Robert Lyerden in seinem Buch »Ich sah den Himmel« über eine angebliche Begegnung mit Jesus im Himmel. Er schreibt Folgendes, nur dass Sie einen Eindruck haben. »Jesus und ich gingen an einen Seitenarm des Wassers des Lebens. Dieser Seitenarm war knietief und kristallklar. Wir zogen unsere Schuhe aus und warteten hinein. Und wissen Sie, was Jesus zuallererst tat? Er tunkte mich unter. Als ich wieder aufwachte, spritzte ich ihn dafür kräftig nass. Wir veranstalteten eine Wasserschlacht und lachten dabei. Wenn ich einmal in den Himmel komme, werde ich dort am Fluss des Lebens eine Erinnerungstafel aufstellen. Darauf wird stehen, dieses ist der Ort, wo Jesus nicht nur mein Retter, sondern mein Freund wurde. Tja, er wurde mein Freund. Jetzt sind wir immer zusammen und reden miteinander. Wenn ich einen guten Witz höre, laufe ich zu Jesus und höre, wie er darüber lacht. Und wenn er einen guten Witz hat, erzählt er ihn mir. Cornelius ist nicht nach Witzen zumute, als er dem Engel begegnet. Er empfindet Furcht. Er stellt auch keine Erinnerungstafel auf, sondern er tut etwas anderes. Er befolgt nämlich die präzisen Anweisungen des Engels und schickt drei seiner Leute zu Petrus nach Joppe, Verse 7 und 8. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Und wieder macht die Kamera einen Schwenk. Jetzt kommt Petrus erneut in den Blick. Verse 9 bis 16. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Petrus klettert aufs Dach, um zu beten. Das würden wir nur äußerst selten tun, weil unsere Dächer in der Regel dafür nicht gemacht sind. Bei Petrus ist das anders. Er klettert auf das Flachdach von Simon dem Gerber, weil er dort ganz sicher ungestört ist. Und dort erlebt er nun Außergewöhnliches, eine Vision der besonderen Art, und zwar eine Vision, die ihm zu schaffen macht. Das Dach, das Haus, die Umgebung rücken plötzlich weg in den Hintergrund und Petrus sieht, wie ein Tuch vom Himmel heruntergelassen wird. Und auf diesem Tuch krabbeln so verschiedene Tiere herum. Und Petrus erhält einen Auftrag: Steh auf, schlachte, iss. Und Petrus reagiert genau so, wie wir ihn kennen. Erstmal widersprechen. Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Dazu muss man nun eines wissen. Gott hatte seinem Volk Israel durch Mose bestimmte sehr strikte Ernährungsvorschriften gegeben. Zum Beispiel 3. Mose 11, können Sie die finden. Darin wurden bestimmte Tierarten zur Ernährung freigegeben, andere aber waren für unrein erklärt und verboten worden. Der Sinn dieser Anordnungen war ganz einfach: Das Volk Israel sollte dadurch von anderen Völkern abgesondert werden. Die strikten Ernährungsvorschriften verhinderten eine ungeschützte Verbrüderung zwischen dem jüdischen Volk und den anderen Völkern. Das war der Sinn. Im 3. Buch Mose wird das erklärt. 3. Buch Mose 20, 25 bis 26. Da heißt es: Ihr sollt einen Unterschied machen zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen und den unreinen Vögeln und den reinen. Und ihr sollt euch nicht unrein machen an Vieh, an Vögeln und an allem, was auf Erden kriecht, das ich abgesondert habe, dass es euch unrein sei. Darum sollt ihr mir heilig, heilig bedeutet abgesondert sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Also, die Ernährungsvorschriften Gottes für sein Volk hatten den Zweck, das Volk Israel abgesondert zu halten. Und bis zum Kommen des Messias Jesus hatten diese Vorschriften auch ihre volle Berechtigung. Aber mit Jesus begann jetzt etwas ganz Neues. Gott schuf sich ein neues Volk, ein Volk aus Juden und Heiden, die Gemeinde Jesu. Das heißt, Sinn und Zweck dieser Ernährungsvorschriften war erfüllt. Die Trennung zwischen Juden und Heiden sollte jetzt ausdrücklich nicht mehr bestehen in der Gemeinde Jesu. Können Sie nachlesen im Epheserbrief. Schauen Sie mal schnell zum Epheserbrief, Kapitel 2, 11 bis 18. Da können Sie es nachlesen. Da schreibt Paulus ab Vers 11, ab Epheser 2, 11: Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt an einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit, also bevor Christus kam, ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Merken Sie, Absonderung zwischen Juden und Heiden. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, jetzt kommt was Neues,
Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden. Wodurch denn? Durch das Blut Christi. Und dann, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Aha, auch mit den Ernährungssatzungen, ja? Damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. So. Und nun war genau diese Einheit aus Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu ein Problem. Auch für Petrus. Das Volk Israel, und dazu gehörte natürlich auch Petrus, hatte Gottes Ernährungsvorschriften tief verinnerlicht. Sie waren regelrecht stolz darauf. Und nun konnten viele Juden, die sich zu Jesus bekehrt hatten, nur schwer akzeptieren, dass all diese schönen Vorschriften, die sie nun so wunderbar gelernt hatten, plötzlich nicht mehr gültig sein sollten. Sicher, Jesus selbst hatte ausdrücklich gesagt, dass sie aufgehoben würden, Markus 7, 15 bis 19, aber es fiel ihnen trotzdem schwer. Sie wissen ja, wie schwer man seine Ernährungsgewohnheiten ändert. Wenn man sich einmal an Pommes und Gyros gewöhnt hat, ist schwer, dann auf Müsli und Körnerfutter umzusteigen. Da kann ich Ihnen ein Lied von singen. Und jetzt verstehen Sie wahrscheinlich auch den Schreckensruf des Petrus auf dem Hausdach in Joppe. Oh nein, Herr, ich habe doch noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Er will bei seiner altbewährten Ernährungsweise bleiben. Es fiel Petrus schwer zu begreifen, dass all die Ernährungsvorschriften, mit denen er sein Leben lang gelebt hatte, plötzlich ihre Gültigkeit verloren hatten. Es fiel ihm schwer zu akzeptieren, dass es in der Gemeinde Jesu nichts mehr Trennendes geben sollte zwischen den Juden einerseits und den Völkern und Nationen andererseits. Gott musste ihm diese Erkenntnis förmlich aufdrängen. Dreimal wird die Vision wiederholt. Und damit wird etwas klar. Der Durchbruch zur Weltmission musste zuerst in Petrus selbst geschehen, bevor er zum Schlüssel werden konnte. Der Durchbruch zur Weltmission musste erst in Petrus selbst geschehen, bevor die Weltmission auf breiter Front Raum greifen konnte. Und das war gar nicht so einfach. Lukas berichtet in Apostelgeschichte 10,17, dass Petrus ziemlich ratlos war, was er nun mit dieser Vision anfangen sollte. Als aber Petrus noch ratlos war, was diese Erscheinung bedeutete, heißt es in Vers 17. Und noch einmal greift Gott ein. Er bereitet Petrus jetzt auf einen unerwarteten Besuch vor. Drei Römer, drei Heiden werden kommen. Und er, Petrus, soll etwas tun, was er eigentlich gar nicht so gerne möchte. Er soll mit ihnen gehen und tun, worum sie ihn bitten. Das heißt, Petrus soll sofort das in die Tat umsetzen, was er eben in der Vision gesehen hat. Er soll Gemeinschaft mit Heiden haben. Und jetzt fängt Petrus an zu begreifen. Und er gehorcht. Lesen wir 17 bis 23. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist, gemeint der Heilige Geist natürlich zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Petrus geht mit, aber er geht nicht allein. Er nimmt noch einige Leute mit aus der Gemeinde in Joppe. Apostelgeschichte 11, Vers 12, das kommen wir gleich noch dazu, verrät uns auch, wie viele es waren, nämlich 6 Leute. Also 10 Leute insgesamt, Petrus, 3 Boten, 6 Begleiter machen sich auf den Fußmarsch nach Caesarea. Und dass Petrus diese 6 Christen aus Joppe mitgenommen hat, war eine ganz prima Idee. Später werden nämlich diese 6 Leute eine wichtige Funktion als Zeugen der bevorstehenden Ereignisse haben. Und dann die Begrüßung im Haus des Cornelius. Die ist ungewöhnlich, wir werden es gleich sehen. Der Offizier fällt Petrus zu Füßen. Sicher ein unangemessenes Verhalten, wie Petrus sofort klar macht, aber auch verständlich. Immerhin, bedenken Sie, ist Petrus dem Cornelius durch einen Engel Gottes angekündigt worden. Cornelius hat also einen Mordsrespekt vor ihm. Und dann im Haus wendet sich Petrus an all die Freunde und Verwandten, die Cornelius zusammengetrommelt hat. Und Petrus' Worte zeigen, wie sehr die Erlebnisse der vergangenen Tage an ihm gearbeitet haben. Es ist ein veränderter Petrus, der hier spricht. Ab Vers 23. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen. Und einige Brüder aus Joppe, da sind sie also, gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Haus, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Eigentlich umständlich all dies, könnte man denken. Eigentlich ist es doch alles furchtbar umständlich gelaufen. Ein Engel kommt zu Cornelius und befiehlt ihm, Petrus zu holen. Und dann müssen die Boten 45 Kilometer nach Joppe laufen. Sie müssen Petrus überreden, mitzukommen. Dann müssen sie alle wieder dieselbe Strecke zurückmarschieren, bis dann endlich alle hübsch beieinander sind bei Petrus. Das ist doch ein furchtbar umständliches Verfahren. Wir würden sagen, das hätte der Engel doch gleich selbst in einem Aufwasch erledigen können. Das wäre doch viel einfacher gewesen. Stimmt. Und trotzdem hat Gott es anders arrangiert. Warum? Und die Antwort lautet: weil die Weitergabe des Evangeliums nach dem Willen Gottes nur durch Menschen, nicht aber durch Engel geschehen soll. Es gibt nur eine einzige Ausnahme in den letzten 7 Jahren der Menschheit. Da wird auch einmal ein Engel auftreten. Das können Sie in Offenbarung 14, 6 und 7 nachlesen. Aber sonst nur durch Menschen. So eine hohe Würde gibt Gott den Boten des Evangeliums, dass er lieber eine große Lauferei in Kauf nimmt, als dass er einem Engel die Arbeit übergibt. Das ist doch erstaunlich. Und jetzt schauen Sie, was passiert. Jetzt hält Petrus eine Predigt, die es in sich hat. Er präsentiert seinen Zuhörern die Wahrheit pur. Und die Zuhörer hängen an seinen Lippen. Nicht ein Wort wollen sie verpassen. So froh sind sie, dass sie endlich die Wahrheit Gottes zu hören bekommen. Apostelgeschichte 10, 34 bis 43. Wir nähern uns rapide der Pause, darf ich Ihnen sagen. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Da huschen wir jetzt so durch. Eigentlich ist das schade, denn es ist eine ganz besondere Predigt, die Petrus da in Caesarea gehalten hat, mit einigen sehr markanten Zügen. Wenigstens ein ganz paar wenige möchte ich Ihnen zeigen. Zunächst, wir haben es nun alles in Deutsch gelesen, aber wenn Sie es in Griechisch lesen würden, dann wüssten Sie, dass das Griechisch dieser Predigt holprig und unelegant ist. Jedem, der einigermaßen gut Griechisch lesen kann, fällt auf, dass ansonsten in der Apostelgeschichte Lukas ein sehr schönes, flüssiges Griechisch schreibt. Hier verändert sich das in dieser Predigt. Die Ausdrucksweise ist irgendwie schwerfällig, die Sätze wie abgehackt. Fast so, als versuche da jemand in griechischer Sprache zu predigen, obwohl er es nicht gewohnt ist. Und das ist nun eine nicht uninteressante Tatsache. Die anderen Predigten des Petrus in Jerusalem, die richteten sich fast ausschließlich an jüdische Zuhörer. Da hat Petrus aramäisch in seiner Muttersprache gesprochen und Lukas hat alles schön flüssig ins Griechische übersetzt. In Caesarea aber, da hatte Petrus vor allem Römer vor sich im Hause des Cornelius und die verstanden kein Aramäisch. Da musste er Griechisch sprechen und das war ihm nicht so geläufig. Und Lukas hat dann diese Holperpredigt, so will ich die mal nennen, so wie sie war, in ihren Grundzügen ins Buch der Apostelgeschichte genommen. Und da steht sie nun und ist gerade in ihrer Holprigkeit ein schöner Beleg für die Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte. Und jetzt zum Inhalt. Gleich die zwei ersten Verse sind interessant, 34 bis 35. Petrus startet durch, indem er feststellt, dass jeder, der Gott fürchtet und recht tut, Gott angenehm ist. Dieses Statement hat nun unter Auslegern heftige Kontroversen ausgelöst. Einige behaupteten nämlich dieses. Na also, hier steht's doch. Man muss nur recht tun und Gott fürchten und dann ist man gerettet. Wir können uns also den ganzen Aufwand der Mission unter Moslems, Buddhisten, Zeugen Jehovas und Anthroposophen sparen. Solange die Leute anständig leben und Gott auf ihre Weise fürchten, ist alles okay, dann kommen sie nämlich in den Himmel. Also lasst uns die Schulen für Missionare schließen, ist kein Bedarf mehr da. Das ist natürlich sehr holzschnittartig zusammengefasst, die Behauptung. Das Problem ist, wenn dem wirklich so wäre, dann wird der ganze Bericht in Apostelgeschichte 10 unverständlich. Denn wenn Cornelius sowieso schon gerettet war, weil er Recht tat und Gott fürchtete, warum dann dieser irre Aufwand mit dem Engel und den Boten und dem Petrus? Das wäre doch dann völlig überflüssig gewesen. Offensichtlich fand Gott aber die ganze Aktion keineswegs überflüssig, sonst hätte er sie nicht in Bewegung gesetzt. Und weiter. Schon die Botschaft des Engels an Cornelius macht ganz klar, dass Cornelius trotz guter Taten, trotz Gottesfurcht und trotz Gebet noch nicht gerettet war. Schauen Sie nochmal nach Apostelgeschichte 11, 13 bis 14. Da wiederholt Petrus vor kritischen Zuhörern die Botschaft des Engels an Cornelius nochmal. Er sagt, der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus und jetzt. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du gerettet wirst und dein ganzes Haus. Luther übersetzt, selig wirst. Das war für seine Zeit verständlich. Aber da steht ein Verbum, da steht Sozein, gerettet. Merken Sie, erst durch die Botschaft des Petrus, so sagt der Engel, wird Cornelius und sein Haus, also seine Mitbewohner, gerettet. Und wenn Sie jetzt mal zurückblättern nach Apostelgeschichte 10, 44, da stellen Sie fest, erst während der Predigt des Petrus fällt der Heilige Geist auf die Zuhörer, die während dieser Predigt zum Glauben kommen. Und das zeigt, vorher hatten sie den Heiligen Geist noch nicht, sie waren vorher noch keine Christen. Also, die ersten Sätze der Petruspredigt können nicht bedeuten, dass jeder, der anständig lebt, recht tut und niemand scheut, gerettet ist. Was aber bedeuten diese Sätze dann? Die Antwort wird klar, wenn Sie sich vor Augen führen, wer Cornelius war. Er war ein Mann, der die allgemeine Offenbarung, Sie erinnern sich, die allgemeine Offenbarung Gottes angenommen hatte. Und darauf reagierte er mit Gottesfurcht, rechtem Tun und Gebet. Er ließ zu, dass der Geist Gottes sein Herz bewegte, er verschloss sich nicht. Und darum war er Gott angenehm. Und das heißt, Gott sah sein offenes, suchendes Herz und führte ihn weiter. Gott setzte alle Hebel in Bewegung, um die rettende Botschaft von Jesus an Cornelius heranzubringen. Und so ist es immer. Wer Gottes allgemeine Offenbarung, so wie sie jeder Mensch erkennen kann, annimmt und sich darauf ausrichtet, wer zulässt, dass der Geist Gottes sein Herz bewegt, wer sich Gott gegenüber nicht verschließt, der wird erleben, dass Gott alle Hebel in Bewegung setzt, um ihm die rettende Botschaft von Jesus irgendwie zukommen zu lassen. Und sei es übers Radio, wenn man in der Wüste lebt. Geografische Entfernungen spielen bei Gott keine Rolle. Er überwindet sie mit einem Schnipp, wie das Beispiel von Cornelius zeigt. Und jetzt weiter. Petrus fährt fort, indem er darauf hinweist, dass Jesus der Herr ist über alle. So steht es in Vers 36. Er sagt damit, Jesus ist kein Weisheitslehrer, kein religiöses Genie, kein erleuchteter, aber fehlbarer Mensch, sondern Jesus ist Gott, nicht weniger. Und jetzt wird es noch interessanter. Jetzt kommen nämlich Fakten und Tatsachen am laufenden Band. Fakten über Jesus. Fakten, die man nachprüfen kann. 37 bis 41. Ihr wisst doch, sagt Petrus, was in Judäa geschehen ist. Und dann reiht er Tatsache an Tatsache. Er berichtet von Johannes dem Täufer, der auf Jesus hinwies. Er berichtet von Jesus, von seinen Wundern und Heilungen. Er berichtet von allem, was wichtig war im Leben Jesu. Er berichtet von seiner Kreuzigung in Jerusalem, von seiner Auferstehung am dritten Tag danach, von seinem Auftreten vor den Jüngern. Petrus bringt Fakten über Jesus. Besonders viele Details über die Auferstehung. Er betont, dass der Auferstandene mit ihnen gegessen und getrunken habe, mithin also keine Vision gewesen war. Und er weist darauf hin, Vers 41, dass die Apostel als Augenzeugen zu all dem befragt werden können. Nicht philosophische Gedanken bringt Petrus, nicht eine Gefühlsbotschaft, sondern Fakten über Jesus. Und er macht damit eines unübersehbar deutlich, Glaube braucht Fakten, sonst hängt er in der Luft. Die Fakten ersetzen den Glauben nicht, natürlich nicht. Aber sie geben ihm ein Fundament und darum ist es sehr, sehr nötig, dass die Fakten über Jesus, so wie sie uns im Neuen Testament präsentiert werden, auch in unseren Gemeinden immer wieder erklärt und ausgelegt und vergewissert werden. Und weiter. Petrus weist auch klar auf das Gericht Gottes hin. Vers 42. Das kennen wir jetzt schon aus seinen Predigten. Und dann, Apostelgeschichte 10, 43, ruft er zur Entscheidung, zum Glauben, zur Rettung. Und jetzt noch etwas. Das ist eine gewaltige Predigt, aber in holprigem Griechisch. Aber die Holprigkeit macht nichts aus. Denn es ist die Wahrheit Gottes, die Petrus bringt, ungeschminkt und unverkürzt. Und diese Wahrheit Gottes, die arbeitet jetzt, schon während er spricht, die wühlt sich durch in die Herzen der Zuhörer. Und jetzt schauen Sie mal, was diese gepredigte Wahrheit Gottes ausrichtet. 44 bis 48, Kapitel 10. Während Petrus noch diese Worte redete, er hat also noch nicht mal Amen gesagt, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir, in Klammern zu Pfingsten. Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Noch während Petrus predigt, kommen die Leute zum Glauben, sie bekommen den Heiligen Geist. Als die Samaritaner zum Glauben kamen, da wurde der Heilige Geist mit Verzögerung gegeben. Das wissen Sie noch. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Diese Verzögerung war damals nötig, um die Einheit der Gemeinde Jesu zu bewahren. Da mussten erst die Apostel kommen. Aber hier ist schon ein Apostel anwesend. Und die Menschen in Cornelius Haus beginnen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes in anderen Sprachen zu reden. Und das ist der Durchbruch zur Weltmission. Die Gemeinde Jesu öffnet sich jetzt grundsätzlich für Menschen aller Nationen. Und die Begleiter des Petrus bekommen kugelrunde Augen. Vers 45 steht da. Sie entsetzten sich. Zu groß, zu unfassbar, zu gewaltig ist das, was sie sehen. Und doch ist unbestreitbar Gott selbst hier am Werk. Das Reden in anderen Sprachen ist viel zu auffällig, um ignoriert werden zu können. Und das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Im allerersten Referat von Pastor Nestvogel haben wir gehört, dass das Reden in Zungen nicht ein unverständliches Lallen war. Nicht. Es handelte sich vielmehr um echte Sprachen, die Menschen benutzten, ohne sie gelernt zu haben. Und hier an dieser kritischen Stelle, als die ersten Heiden zur Gemeinde Jesu dazustoßen, da wird das nochmal bestätigt. Man muss dazu wissen, Pastor Nestvogel hat darauf aufmerksam gemacht, es gab natürlich ekstatische Lallsprache, und zwar in den heidnischen Kulten und Mysterienreligionen. Das war bekannt, das wird auch Petrus und seinen Begleitern bekannt gewesen sein. Dazu gab es zum Beispiel in Caesarea einen großen heidnischen Tempel. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Leute in Cornelius Haus, die zum Glauben kamen, hätten angefangen in Lallsprache zu reden. Was wäre geschehen? Petrus und seine Begleiter hätten das Haus fluchtartig verlassen. Denn sie hätten dann den Eindruck gewonnen, dass hier ein heidnischer Geist, nicht aber der Heilige Geist am Werk ist. Aber sie verlassen das Haus nicht, im Gegenteil. Sie veranlassen, dass alle, die zum Glauben gekommen sind, sofort getauft werden. Und damit ist klar, es waren, wie zu Pfingsten, echte Sprachen, die beim Zungenreden in Cornelius' Haus zu hören waren. Es müssen aufregende Tage gewesen sein für Petrus, damals als der Durchbruch zur Weltmission vollzogen wurde. Tage, in denen er eine Menge lernen musste. Tage, in denen Gott machtvoll handelte. Aber noch sind nicht alle Probleme beseitigt. Es regt sich Widerstand gegen das, was in Caesarea geschehen ist. 10 Minuten Kaffeepause. Oder die Infragestellung des Durchbruchs. Es kam aber den Aposteln und Brüdern, so heißt es in Apostelgeschichte 11,1, in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Lange bevor Petrus in Jerusalem zurück ist, sind Nachrichten über die Ereignisse in Caesarea angekommen in Jerusalem. Und sie verursachen gewaltige Aufregung in der ersten Gemeinde. Aus der Entfernung ist für die Christen in der ersten Gemeinde schwer abzuschätzen, was da eigentlich genau in Caesarea passiert ist. Und immer wenn Informationen spärlich vorhanden sind, wuchern die Spekulationen. Und als Petrus dann in Jerusalem ankommt, da ist die Luft dick und die Stimmung prall. Petrus wird mit einer ziemlich kalten Dusche empfangen. Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Das ist der Vorwurf. Das sind Worte voller Schärfe. Und diese Worte voller Schärfe lassen zunächst diejenigen, die sie sprechen, in keinem guten Licht dastehen. Auf den ersten Blick wirken die, die mit diesem Vorwurf herausplatzen, wie leicht verknöcherte Traditionalisten, die nicht dazu lernen wollen und von vornherein ablehnend eingestellt sind. Aber dieser Eindruck ist unberechtigt. Diejenigen, die Petrus da einen heißen Empfang bereiten, irren zwar mit ihren Vorwürfen, sie sind aber keineswegs verknöcherte Traditionalisten, sondern, wie wir gleich sehen werden, geistlich reife Persönlichkeiten. Führen wir uns zunächst die Lage der Christen in Jerusalem vor Augen. Sie waren Juden wie Petrus. Sie waren aufrichtig der Meinung, dass es gegen Gottes Gebot verstößt, mit Heiden Gemeinschaft zu haben. Und ganz wichtig, sie haben all das nicht erlebt, was Petrus erlebt hat. Sie haben keine Vision gehabt, sie haben keinen Auftrag von Gott bekommen, sie haben nicht den Bericht des Cornelius über die Begegnung mit dem Engel gehört, sie waren nicht mit dabei gewesen, als der Geist Gottes im Haus des Cornelius auf die Menschen gegeben wurde, sie haben all das nicht gelernt, was Petrus gelernt hatte, und sie sahen darum auch nicht die Ereignisse aus Petrus Perspektive. Ihre Aufregung ist zwar objektiv nicht berechtigt, aber subjektiv verständlich. Und jetzt achten Sie darauf, wie Petrus auf die scharfen Vorwürfe reagiert. Er reagiert nämlich nicht so, wie es seinem überschäumenden Temperament durchaus entsprochen hätte. Er braust nicht auf. Er sagt nicht: Ach, haltet doch die Klappe, ihr habt doch sowieso keine Ahnung. Er sagt auch nicht:
Ich verbitte mir diesen Ton.
Petrus bleibt ganz ruhig. Und den aufgeregten Vorwürfen begegnet er mit Informationen. Er informiert seine Leute über das, was war. Und es ist gut, dass er seine 6 Begleiter gleich mitgebracht hat. Die können nämlich jetzt Wort für Wort bestätigen, was Petrus berichtet. Verse 4 bis 17. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach. Sie merken, Information an Information, und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen an 4 Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir. Als ich hineinsah, erblickte ich 4-füßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Das ist uns alles jetzt schon wohl bekannt. Ich aber sprach: O nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Das geschah aber 3-mal und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen 3 Männer vor dem Haus, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese 6 Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe. Und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du gerettet wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Der letzte Satz ist der entscheidende Satz in Petrus' Bericht. Auf diesen letzten Satz läuft alles zu. Wenn nun Gott ihnen, den Heiden, die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Das ist eine entwaffnende Frage. Das ist eine Frage, der man sich nicht entziehen kann. Eine Frage, die die aufgeheizte Stimmung abkühlt und die angespannte Atmosphäre entkrampft. Petrus kämpft nicht, er informiert, er berichtet einfach. Er lässt die Fakten sprechen und bringt dann die Sache am Ende mit einer schlichten Frage auf den Punkt. So. Und dann ist es ganz still eine Weile. Alle denken nach, das werden wir gleich sehen. Und gehen in Gedanken nochmal alles durch, was Petrus gesagt hat. Die Christen in Jerusalem müssen einiges leisten in diesem Augenblick. Das, was Petrus in mehreren Tagen lernte, müssen sie nun in wenigen Stunden nachvollziehen. Das ist harte Arbeit. Und jetzt schauen Sie, wie die Gesprächspartner von Petrus reagieren. Ihre Reaktion ist nämlich wirklich aller Ehren wert und kennzeichnet sie als Menschen mit großer geistlicher Reife. Vers 18. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Was passiert da? Die Christen in Jerusalem beugen sich den von Gott gesetzten Fakten. Sehr wahrscheinlich ist ihnen das schwer gefallen. Sehr wahrscheinlich haben sie es nicht sofort gern getan. Sehr wahrscheinlich haben ihre Gefühle gegen das noch eine Weile rebelliert. Sehr wahrscheinlich hatten sie auch noch viele Fragen. Und doch haben sie sich den von Gott gesetzten Fakten gebeugt. Sie loben nämlich Gott über dem, was geschehen ist. Und das ist geistliche Reife. Wenn man sich den von Gott gesetzten Fakten beugt, auch wenn einem diese Fakten momentan nicht gefallen. Und an diesem Punkt können wir, so glaube ich, eine ganze Menge von den Leuten in Jerusalem lernen. Es gibt etliche Punkte in der Bibel, die passen dem einen oder anderen nicht. Und sie rufen sofort dicke Luft hervor, wenn sie nur genannt werden.
Diese Punkte kennen Sie alle. Die Erschaffung der Welt in 6 Tagen, die Aufgabenteilung von Männern und Frauen in der Gemeinde, Aussagen der Bibel über die Ehe. Gucken Sie mal, in wie viel Trau-Gottesdiensten noch Epheser 5 vorgelesen wird. Das sind wenige. Oder auch die Aussagen der Bibel über den Umgang mit Irrlehre in der Gemeinde oder noch viel schlimmer die Aussagen der Bibel über ihre eigene Verbindlichkeit und vieles mehr. Wenn diese Dinge in Gemeinden angesprochen werden oder sogar erklärt, verteidigt und ausgelegt werden, dann entsteht nicht selten dasselbe wie in Jerusalem, nämlich dicke Luft und aufgeheizte Stimmung. Weil es manchen schwerfällt, den Fakten standzuhalten, die Gott in der Bibel gesetzt hat. Und dann ist es nicht selten so bei uns, dass die Bibel sich beugen muss und zum Schweigen verdammt wird. Hier schweigen die Leute, haben Sie gesehen, Vers 18. Als sie das hörten, schwiegen sie. Bei uns ist es oft so, in unseren Gemeinden, dass die Bibel sich beugen muss und zum Schweigen verdammt wird. Sie darf dann einfach das nicht mehr sagen, was sie tatsächlich sehr deutlich sagt. Meistens läuft das so, dass dann ein kleiner Umweg beschritten wird. Man greift nicht die Bibel selbst an, sondern die Leute, die sich noch trauen, brisante, unangepasste Aussagen der Bibel auf den Tisch zu bringen. Diese Leute werden angegriffen. Und man tut so, als würden sie irgendwelche völlig überzogenen Privatmeinungen verbreiten. Man greift Menschen an und meint die Bibel selbst. Und das ist geistliche Unreife. Die Christen in Jerusalem haben es anders gemacht. Sie haben sich an einer Stelle, wo es ihnen persönlich sehr schwer fiel, doch den von Gott gesetzten Fakten gebeugt. Und darin, so meine ich, sind sie vorbildlich. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Antiochia oder die Festigung des Durchbruchs. Apostelgeschichte 11, 19 bis 21. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen, also zu Nichtjuden, und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Sie merken, ich komme nochmal drauf zurück, die Christenverfolgung, die nach dem Tod des Stephanus einsetzte, Apostelgeschichte 8, hat wirklich weitreichende Auswirkungen gehabt. Nicht nur in Lydda und Joppe entstanden Gemeinden, auch in Phönizien, also der Gegend um die Hafenstädte Tyrus und Sidon, auf der Mittelmeerinsel Zypern und in der Stadt Antiochia, überall entstanden Gemeinden. Und Antiochia liegt immerhin runde 500 Kilometer von Jerusalem entfernt. Die Auswirkungen der Christenverfolgungen in Jerusalem waren also wirklich weitreichend. Die Stadt Antiochia war nun eine sehr selbstbewusste, energische Stadt, sehr zum Kummer der Römer, die viel Probleme mit dieser Stadt und ihren Bürgern hatten. Und als nun dort christliche Gemeinden entstanden, da waren die natürlich auch selbstbewusst und energisch. Und es verwundert darum nicht, dass gerade die Stadt Antiochia später so eine Art Basislager wurde, von dem aus der ebenfalls selbstbewusste und energische Völkerapostel Paulus seine Missionsreisen startete. Die beiden passten einfach zusammen, Paulus und Antiochia. In Antiochia gab es viele Juden, aber noch viel mehr Menschen anderer Nationalität. Und als die ersten Christen dort evangelisierten, da bekehrten sich eben nicht nur Juden, sondern auch andere, hier Griechen genannt. Und wieder liefen Nachrichten nach Jerusalem. Aber jetzt treffen sie dort nicht mehr auf unvorbereitete Leute. Und diesmal fällt darum auch die Reaktion ganz anders aus als bei den Vorgängen in Caesarea. Schauen Sie mal, Verse 22 bis 24. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort angekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben, denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. alle aufgeregten Diskussionen, die noch über die Gemeindegründung in Caesarea geführt wurden, entfallen jetzt. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat akzeptiert, dass die Gemeinde Jesu Glaubenden aller Nationalitäten offen steht. Aber die Verantwortlichen in Jerusalem, die Apostel, lassen die Dinge auch nicht einfach laufen. Sie sind schließlich verantwortlich für die Einheit der Gemeinde Jesu. Und jetzt ist interessant, was sie tun. Sie schicken einen bewährten Mitarbeiter namens Barnabas, damit der nach dem Rechten schauen kann. Und was sieht Barnabas, als er nach Antiochia kommt? Da steht was ganz Eigentümliches. Er sieht die Gnade Gottes. Vers 23. Das heißt, er sieht all das, was Gott in Antiochia geschenkt hat. Er sieht Christen, die eine kraftvolle Liebe zu Jesus haben. Er sieht Christen, die im Glauben wachsen. Er sieht den Heiligen Geist am Werk in ihnen. Er sieht Christen, die energisch in der Nachfolge Jesu leben. Er sieht Gemeinden, es waren bestimmt mehrere in der großen Stadt, die gut durchgestartet sind. Ein erfreulicher Anblick. Und es ist kein Wunder, dass Barnabas froh wurde, wie es hier steht. Er hatte allen Grund dazu. Und dann tut Barnabas noch etwas. Er ermahnt alle, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Und das zeigt, wie realistisch dieser Mann war. Er wusste, schwungvolle Starts von Gemeinden sind wunderbar. Pionierphasen von Gemeinden, wenn sie gegründet werden, wunderbar. Aber am Ende der Pionierphase lauert der Tod. Da lauert Wildwuchs, da lauert Unordnung und Enttäuschung. Und damit das nicht geschieht, damit die Gemeinden wirklich mit festem Herzen am Herrn bleiben, leitet Barnabas sofort die nötigen Schritte ein. Barnabas erkennt, in Antiochia sind so viele Christen, die kann ich überhaupt nicht alle alleine anleiten und betreuen. Ich brauche Hilfe. Und er tut etwas, das Mühe und Schweiß und Schuhsohlen kostet, aber nötig ist. Er macht sich auf die Socken und geht los und sucht Paulus. Verse 25 und 26. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Er sucht Paulus. Warum ausgerechnet Paulus? Der war doch irgendwo in Tarsus. So wird es in Apostelgeschichte 9, Vers 30 gesagt. Also er ist gut 200 Kilometer entfernt. Warum gerade Paulus? Nun, Barnabas kannte Paulus gut. Apostelgeschichte 9, 26 und 27 wird das berichtet. Und er wusste, dieser Mann ist nicht nur ein hervorragender Evangelist, er hat auch die Gabe der Lehre. Und biblische Lehre ist genau das, was die Gemeinden in Antiochia brauchen, damit sie mit festem Herzen am Herrn bleiben. Und darum nimmt er sich die Mühe und sucht Paulus. Und dann, als er ihn endlich hat, da tun diese beiden ein ganzes Jahr lang, steht da, nichts anderes als die Christen in Antiochia zu lehren und Lehrer für die Gemeinden in Antiochia auszubilden. Ich greife jetzt vor auf die nächsten Bibeltage, nämlich Apostelgeschichte 13, Vers 1. Da werden schon einige Lehrer genannt. Barnabas, Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen und andere. Die haben also nicht nur gelehrt, die haben auch Lehrer ausgebildet. Barnabas wusste, es gibt nur einen Weg, um Gemeinden dauerhaft zu stabilisieren. Es gibt nur einen Weg, um die Gemeinde Jesu in der Einheit zu wahren und zu stärken. Und das ist die biblische fundierte Lehre. Wahre Einheit ist Einheit in der Wahrheit. Und darum investiert Barnabas so viel Kraft in solide biblische Lehre. Er tut genau das, was die Apostel der ersten Gemeinde auch getan haben. Er setzt die biblische Lehre an erste Stelle. Und jetzt schauen Sie mal, was das für Auswirkungen hat. Es sind genau dieselben Auswirkungen wie in der ersten Gemeinde. Die Gemeinde in Antiochia wird verbindlich. Sie wird verbindlich in der Gemeinschaft, sie wird verbindlich in der Nachfolge Jesu. Und das zeigt sich darin, dass sie von ihrem Besitz und Vermögen abgeben und eine fette Kollekte zusammenlegen. Und die geht postwendend ab an die Gemeinde in Jerusalem, die Unterstützung inzwischen bitter nötig hat. Apostelgeschichte 11, 27 bis 30. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius.
Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Der Durchbruch zur Weltmission, der in Caesarea grundsätzlich zustande kam, wurde also in Antiochia gefestigt. Da merken Sie, da ist alles schon viel stärker eingespielt. Und von Antiochia aus ist dann auch wirklich das Evangelium durch die gesamte damals bekannte Welt gelaufen. Kein Mensch konnte diesen Durchbruch mehr aufhalten, als er einmal da war, als er einmal durchgekämpft war. Da lief er dann auch. Warum? Weil Menschenkraft nichts ausrichtet gegen Gottes Kraft. Aber einer hat es trotzdem versucht. Einer hat dennoch versucht, das Ruder noch herumzuwerfen und die Gemeinde Jesu doch noch kaputt zu machen. Er hatte den Mut, Menschenkraft gegen Gottes Kraft zu setzen. Und es ist übel ausgegangen für ihn. Sein Name ist Ihnen bekannt. Sein Name ist Herodes. Und sein Schicksal wollen wir jetzt ganz zum Schluss noch betrachten. Herodes oder die Macht des Durchbruchs. Verschlossen. Drittens, ein Mensch von Ein Prediger unserer Tage hat darauf hingewiesen, dass der Bericht über die Inhaftierung des Petrus durch Herodes genau drei Überraschungen enthält. Und zwar drei Doppelüberraschungen. Es sind diese. Erstens, einer, von dem man glaubt, er könne nicht schlafen, schläft tief und fest. Einige andere, von denen man glaubt, sie schliefen, sind hellwach. Zweitens, eine Tür, von der man glaubt, sie sei fest verschlossen, geht plötzlich auf. Eine Tür, von der man glaubt, sie werde aufgehen, bleibt fest verschlossen. Drittens, ein Mensch, von dem man glaubt, er müsse bald sterben, bleibt am Leben. Und ein Mensch, von dem man glaubt, er lebe noch lange, stirbt binnen kurzem. Diese drei Doppelüberraschungen stecken drin in diesem Kapitel und die schauen wir uns jetzt ganz zum Schluss noch an. Also erste Doppelüberraschung, einer, von dem man glaubt, er könne nicht schlafen, schläft tief und fest, und einige andere, von denen man glaubt, sie schliefen, sind hellwach. Apostelgeschichte 12, 1 bis 6. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Wir haben gesehen, Herodes war ein sehr machtbewusster Mensch, ein Realpolitiker, würden wir heute sagen. Er verstand eine Menge von Publicity und gerade darum nahm er die Christen aufs Korn. Als echter Populist mit Gespür für die Stimmung im Volk begriff er sofort, dass er durch die Maßnahmen gegen Christensympathien einheimsen konnte in der Bevölkerung. Das erstaunt einen natürlich zunächst. Schließlich haben wir alle noch Apostelgeschichte 2,47 im Ohr, haben wir nicht, wo es heißt, dass die Christen in der ersten Gemeinde Wohlwollen hatten beim ganzen Volk. Wie konnte es dazu kommen, dass die Stimmung im ganzen Land derartig umschlug? Die Antwort ist ganz einfach. Es war der Durchbruch zur Weltmission, der alles veränderte. Als die Christen begannen, Heiden in ihre Gemeinden aufzunehmen, war es mit dem Wohlwollen im Volke Israel vorbei. Da stand den Christen der Wind mitten ins Gesicht. Und darauf setzt Herodes. Er lässt Mitglieder der Gemeinde in Jerusalem misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, lässt er hinrichten. Und als er sieht, dass solche Schlachtereien ankommen, greift er sich
dem nächsten prominenten Leiter der ersten Gemeinde. Er lässt Petrus inhaftieren. Nach dem Motto, schlage die Köpfe, zerstreue die Herde. Auch der Zeitpunkt ist klug gewählt. Es ist Passafest. Da sind Hunderttausende von Menschen in der Stadt, die den Schauprozess gegen Petrus mitverfolgen werden. Und so landet nun Petrus im Gefängnis. Wieder mal. Allmählich hat er Übung. Aber diesmal ist es ernst. Es ist allgemein im Land noch gut in Erinnerung, dass Petrus schon einmal unter ungeklärten Umständen aus einer Haftanstalt entkommen ist. Apostelgeschichte 5, 19 bis 20. Und Herodes will so etwas natürlich nicht noch einmal erleben. Und darum bekommt Petrus eine Sicherheitsverwahrung. Man steckt ihn in eine Zelle und 4x4 Soldaten bewachen ihn rund um die Uhr. Je 2 ketten sich mit Petrus zusammen. Das macht man auch heute noch so. Die anderen 2 schieben vor der Zellentür Wache. Alle 6 Stunden wechselt die Mannschaft, die anderen dürfen schlafen. Ich weiß nicht, vielleicht finden Sie das etwas übertrieben, dass die Wachen sich anketten an Petrus. Aber Sie müssen die Wachleute verstehen. Die wurden zwar gut bezahlt, standen aber unter kolossalem Druck. Wenn ihnen nämlich ein Gefangener abhanden kam, dann brummte man ihnen exakt die Strafe auf, die dem Sträfling zugedacht gewesen war. Und im Fall des Sträflings Petrus war das nicht ohne, denn Petrus sollte zum Tode verurteilt werden. Dass da die Wachen auf Nummer sicher gehen, ist menschlich verständlich. Und dann wird es Nacht. Und Petrus weiß, vielleicht ist dies seine letzte Nacht. Und dann tut Petrus etwas, das ungeheuer einfach ist, aber doch die innere Größe und das Gottvertrauen dieses Mannes sehr anschaulich macht. Petrus schläft tief und fest, ganz in Frieden. Wie würden wir reagieren, wenn uns die baldige Hinrichtung blühte? Würden wir auch schlafen? Oder würden wir da sitzen und den Zeiger der Uhr betrachten, der langsam vorwärts rückt? Petrus schläft. Und viel später hat er im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, einen Satz geschrieben, der klingt, als wäre er so ein bisschen im Rückblick auf diese Nacht im Gefängnis geschrieben worden. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber es gibt auch Menschen in dieser Nacht, die schlafen nicht. Und das sind die Christen in der Stadt. Lukas schreibt, dass sie ohne Aufhören für Petrus zu Gott beteten. Kapitel 12, Vers 5. Es war ihnen egal, wenn die Nacht darüber hinging. Es war ihnen egal, wenn sie am nächsten Tag mit rot geränderten Augen herumlaufen würden. Petrus war in Lebensgefahr und jetzt mussten sie beten. Keiner sagt, ich muss nach Hause, es ist gleich 8, ich will die Tagesschau nicht verpassen und außerdem kommt Krauses heute Abend zum Skat. Keiner sagt, ich muss jetzt weg, Hans Werner hat morgen Frühschicht, dann muss ich ihm noch seine Stullen schmieren. Sie sind alle da und sie flehen zu Gott um ein Wunder. Wohl dem, der solche Leute hat, die für ihn beten, wenn der Satan angreift. Und dann kommt die zweite Doppelüberraschung. Eine Tür, von der man glaubt, sie sei fest verschlossen, geht plötzlich auf. Und eine Tür, von der man glaubt, sie werde aufgehen, bleibt fest verschlossen. Apostelgeschichte 12, 7 bis 11. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Alles geht sehr schnell in dieser Nacht. Ein Engel taucht auf im Innern der Zelle, es wird sehr hell, aber Petrus ist nicht wach zu kriegen. Da stößt ihn der Engel unsanft in die Seite, eine Art himmlischer Knuff, und drängt zum Aufbruch. Petrus spürt, wie die schweren Ketten sich lösen von seinen Händen. Schlaftrunken steht er auf, tastet nach seinen Schuhen, wirft den Mantel über die Schultern, folgt dem Boten. Sie gehen an den Wachen vorüber, die Wachen reagieren nicht. Sie gelangen ans Tor des Gefängnisses, das Tor geht auf, der Weg zur Stadt ist frei. Und jetzt erst draußen in der kühlen Nachtluft merkt Petrus überhaupt erst, wo er ist, gerettet, in Freiheit. Und doch, er weiß auch, jeden Augenblick kann seine Flucht bemerkt werden. Sein Gesicht ist nur allzu bekannt in der Stadt. Jeden Augenblick kann jetzt eine wilde Hatz beginnen, wenn die Wachen merken, dass der Gefangene weg ist und ihn suchen wie die Bluthunde. Er muss weg. Und Petrus setzt sich in Trab. Und was jetzt kommt, entbehrt bei aller Dramatik der Ereignisse doch nicht einer gewissen Komik. Verse 12 bis 17. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus geht zielsicher dorthin, wo er hingehört, nämlich zu denen, die für ihn beten. Die müssen als Erste erfahren, was geschehen ist. Und dann steht Petrus am Hoftor mitten in der Nacht. Und jetzt hat er ein Problem. Er muss klopfen und rufen, damit sie auf ihn aufmerksam werden und ihn einlassen. Andererseits muss er möglichst leise sein, damit die Nachbarn nicht aufwachen und die Polizei holen. Und Petrus klopft und ruft. Und lauter fast als seine Faust am Hoftor klopft sein Herz. Und dann rührt sich etwas im Hause Markus und Schritte eilen über den Hof und dann ist Rode da, die Magd, an der Tür. Rode heißt übersetzt Röschen. Und ohne der jungen Dame zu nahe treten zu wollen, muss man doch sagen, Rode war ein besonderes Kaliber. Aufgeregt und hibbelig und zuweilen ein wenig konfus. Und als Petrus jetzt am Hoftor anklopft, da erkennt sie zwar sofort seine Stimme, wird aber auch sofort aufgeregt und hibbelig und sehr konfus. Und zum großen Entsetzen des Apostels lässt Röschen das Hoftor einfach zu und röselt davon, während sich draußen der Apostel vor Verzweiflung die Haare rauft. Und drinnen, wo Röschen inzwischen aufgetaucht ist, spielt sich eine womöglich noch groteskere Szene ab. Kein Mensch glaubt der Magd, die behauptet, Gott habe die Gebete erhört und Petrus rausgeholt aus seiner Zelle. Du bist von Sinnen, sagen alle, und das ist nun wirklich nicht nett. Und als die Dame unbeirrbar bei ihrer Version bleibt, da verfallen sie auf eine ganz fromme Ausrede, es ist nicht Petrus, es ist sein Engel. Sie machen allesamt keine besonders gute Figur in dieser Nacht. Und Petrus steht derweil immer noch draußen, während der Boden unter seinen Sandalen immer heißer wird. Und dann endlich geht das Hoftor auf und nun entsteht sofort ein neues Problem, denn jetzt reden und schreien alle durcheinander und sind begeistert. Und natürlich ist die Gefahr groß, dass sie jetzt mit dem Begrüßungslärm das schaffen, was Petrus mit dem Klopfen zum Glück nicht geschafft hat, nämlich die Nachbarn aufzuwecken. Und Petrus winkt, dass sie schweigen sollen. Und dann stehen sie da draußen auf dem Hof und in kurzen Worten teilt Petrus ihnen mit, was passiert ist. Er ordnet an, wer informiert werden soll, und dann ist er schon wieder weg an einen anderen Ort, wo ihn niemand kennt. Und schon sind wir bei der dritten Doppelüberraschung in diesem Kapitel. Ein Mensch, von dem man glaubt, er müsse bald sterben, bleibt am Leben, und ein Mensch, von dem man glaubt, er lebe noch lange, stirbt binnen kurzem. Verse 17 bis 23. 18 bis 23. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei, kann man sich vorstellen. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Die Aufregung ist groß im Gefängnis, als der Morgen kommt. Der Todeskandidat ist weg und keiner weiß wie. Und Herodes schäumt, als er davon hört. Er zieht die Wachen zur Rechenschaft und lässt sie abführen. Herodes erlebt an diesem Morgen, dass kein Ort dieser Welt sicher ist vor dem Zugriff des lebendigen Gottes. Er erlebt, dass Menschen zu Narren werden, wenn sie kämpfen gegen Jesus. Herodes beschließt, die Stadt Jerusalem für einige Zeit zu verlassen. Zu peinlich ist das, was hier passiert ist. Er geht nach Caesarea, bis Gras über die Sache gewachsen ist, Vers 19. Das ist schlau kalkuliert. Nur dem Zugriff Gottes entgeht er dadurch nicht. Im Gegenteil, er läuft ihm direkt in die Arme. Anlass ist ein politischer Streit mit den Hafenstädten Tyrus und Sidon. Worum es genau ging, wissen wir nicht. Fest steht, beide Städte gehörten eigentlich nicht zu Herodes Machtbereich, aber sie waren doch abhängig von ihm, was die Belieferung mit Nahrungsmitteln anging. Die politische Führung in Tyrus und Sidon gewann nun Blastus, einen einflussreichen Ratgeber des Königs, für ihre Sache und bat durch ihn um Frieden. Und Herodes akzeptierte, nötigte allerdings die politisch Verantwortlichen, an einem Fest zu Ehren des Kaisers im Theater von Caesarea teilzunehmen. Der Geschichtsschreiber Josephus überliefert einen Bericht, der genau diese Veranstaltung, von der Lukas hier spricht, im Amphitheater von Caesarea genau beschreibt. Es ist ein Bericht, der die Schilderung der Ereignisse durch Lukas eindrucksvoll bestätigt und darüber hinaus weitere Details liefert. Josephus schreibt Folgendes, ich zitiere. Im dritten Jahr seiner Herrschaft über ganz Judäa kam Herodes Agrippa in die Stadt Caesarea, wo er ein Fest zu Ehren des Kaisers abhielt. Am zweiten Tag des Festes erschien er in einem Gewand, das vollständig aus Silber gewebt war. Sein Anblick war atemberaubend, denn er betrat das Amphitheater bei Sonnenaufgang. Das Silber reflektierte die ersten Sonnenstrahlen des Tages und dieses Strahlen rief Furcht und Staunen bei den Leuten hervor. Und sofort begannen die Schmeichler im Volk aus verschiedenen Richtungen, ihn als Gott anzurufen. Sei uns gnädig, riefen sie. Bisher haben wir dich als Mensch gefürchtet. Nun aber sehen wir, dass du mehr als ein Sterblicher bist. Der König wies die Schmeichelei nicht zurück und er klagte die Menschen noch nicht der Blasphemie an. Aber kurze Zeit später fühlte er einen stechenden Schmerz im Herzen, der sich über den ganzen Bauchraum ausbreitete. Es war ein sehr intensiver Schmerz. Der König sprang auf und sagte zu seinen Freunden: Ich, ein Gott in euren Augen, werde jetzt mein Leben verlieren, denn das Schicksal rächt sich dafür, dass ich die Worte nicht zurückwies, die mir eben entgegengerufen wurden. Ich, den ihr unsterblich genannt habt, bin zum Tode verurteilt. Als er diese Worte sprach, wurde der Schmerz noch größer. Hastig brachte man den König in seinen Palast und bald lief die Nachricht um, er liege im Sterben. Nach 5 Tagen starb Herodes, erschöpft durch den Schmerz in seinem Inneren. Er wurde 44 Jahre alt. Wissenschaftler vermuten, dass Herodes an den Folgen der Infizierung mit einem Hundebandwurm gestorben ist. Lukas schreibt in Vers 23, Kapitel 12, Vers 23, dass Herodes von Würmern zerfressen wurde. Im Griechischen wird dieses von Würmern zerfressen mit einem gigantisch langen Wort ausgedrückt, das ich noch nie fehlerfrei gesprochen habe. Das Wort heißt Skolakobrotos. Darin steckt das Wort Skolax. Und das bezeichnet einen Hundebandwurm, dessen Eier sich in Zysten des Bauchraums und der Leber entwickeln. Zu einem bestimmten Zeitpunkt platzen die Zysten und Millionen kleiner Würmer überschwemmen den Organismus. Sie führen den Tod binnen kurzer Frist herbei. Herodes, der so vermessen war, Gott anzugreifen und sich am Ende selbst als Gott verehren ließ, starb einen schlimmen Tod. Und daraus kann man eines lernen. Die Feinde des Glaubens, die es ja auch heute gibt, können immer nur vorübergehende Siege gewinnen. Sie können die Gemeinde Jesu verfolgen und angreifen. Gott lässt das zu. Aber sie können sie nicht überwinden. Im Gegenteil, am Ende müssen sie erleben, dass Gottes Gericht sie ereilt, zu einem Zeitpunkt, an dem sie am wenigsten damit rechnen. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Jesu nicht überwinden. So hat es Jesus versprochen in Matthäus 16, Vers 18. Und so ist es wirklich. Und wenn Sie mal hinschauen, ein kleiner Vers steht am Ende des Kapitels. Ein kleiner Vers, der wie ein ironischer Nachruf wirkt auf Herodes, den Feind des Glaubens. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Herodes hatte alles daran gesetzt, die Gemeinde Jesu zu stoppen und zu zerstören. Aber Herodes starb. Das Wort Gottes aber wuchs und breitete sich aus. Man kann das Wort Gottes nicht aufhalten. Niemand kann das. Es ist stärker als die Menschen und ihre Pläne und ihre Gewalt. Das Wort Gottes kann niemand aufhalten, weil es das Wort Gottes ist. Und in der Tat, die Apostelgeschichte hat noch viel zu berichten darüber, wie und wohin das Wort Gottes sich ausbreitete. In den nächsten Bibeltagen werden wir, so Gott will und wir leben, mehr davon hören. Vorerst aber werden wir mit diesem triumphalen Schlusssatz entlassen, der wie ein brennendes Fanal über der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi steht. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Amen.